Hallo und herzlich willkommen bei Brettgespräche, dem Podcast. Heute wieder mit mir, Bastian, alias Fenris Board Games und
mit mir, Phil, alias Du Abmiepel. Servus.
Hallo. Und wir sind dieses Mal wieder nicht alleine, sondern wir haben uns gleich nicht nur einen Gast, sondern gleich zwei Gäste eingeladen. Die kommen im Doppelpack und zwar...
Wir gucken uns beide nur gerade an. Hi, ich bin Jeanette, Jay Snoopy oder auch J-Craft.
Ja, und ich bin der durchgeknallte Marcel. Auf Instagram kennt man mich als marcel.board.gamer oder mittlerweile bei den Dice Brothers.
Auf YouTube.
Genau.
Ja, hi, schön, dass ihr da seid.
Wieder ja, da seid. Ihr wart ja,
ja wieder da seid, genau.
Uns, ihr wart ne? schon mal wir da. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen Anfang des Jahres. Da hatten wir eine Anti-Liste gemacht und haben festgestellt, das müssen wir unbedingt wieder mal machen.
Ja, sehr gute Idee.
Das machen wir aber nicht heute, weil heute ist es erstmal nur gespielt.
Quasi das Gegenteil davon.
Genau, richtig. Was ist gerade eingezogen und was haben wir gezockt?
Ja, vor allen Dingen nach dem Spiel ist ja bestimmt einiges eingezogen und deswegen dachten wir, brauchen wir auch Verstärkung, weil wir haben ja nicht alle Spiele gekauft oder gespielt. Also stellt jetzt einfach jeder zwei Spiele vor. Ja, bei euch beiden ist es jetzt so, ihr beide zusammen stellt jetzt zwei Spiele vor.
Ja. Wie er schon sagt, uns gibt es halt nur im Doppelpack, ne?
Das ist sehr schönes.
Ja, und dann dürft ihr natürlich auch sofort beginnen, wenn ihr das möchtet.
Wir sollen sofort beginnen. Welches sollen wir denn nehmen? Sollen wir den Nachfolger nehmen oder das aktuelle Spiel, was jeder im Mund hatte?
Ich glaube erstmal den Nachfolger.
Okay, der Nachfolger, das ist nämlich das Spiel Recall. Das ist der geistige Nachfolger von Revive, kann man sagen. Mhm. Ja, das haben wir jetzt gespielt.
Und da bin ich auch so gespannt.
Ja, leider auch nur erst.
So gespannt. Da ja. bin ich rumschabenzeln und gesagt so, nein, 80 Tacken zahle ich jetzt nicht. Auf der ganzen Rückfahrt so, nein, warum habe ich keine 80 Tacken?
Okay, dann sagen wir aber schon mal vorweg, sind es 80 Euro wert?
Vom Material? Materialtechnisch, ja. Ja, okay. Also, ja.
Wer Revive kennt mit dem Double Layer Board, mit diesen ultra coolen Boards und alles rum dran, das Material, ja. Also materialtechnisch ist es da wert.
Wenn man in der Brettspielwelt rumguckt, was andere Spiele in anderer Qualität oder in derselben Qualität kosten, ja, definitiv ist das 80 Euro wert vom Material her. Spielerisch bis jetzt auch. Also leider nur Erstpartie, aber...
Wenn er mich jetzt kurzatmig hört, ja, und da so hastig rennen hört, ich renne gerade zum nächsten Spieleladen.
Ja, bei uns war das ein ganz klarer Kauf. Wir lieben Revive und es war einfach ja der geistige Nachfolger von den Entwicklern. Es muss sein, es muss gekauft werden, es muss reingeguckt werden. Revive war die 80 Euro uns wert und jetzt Recall ja. auch. Mist.
Mist? Warum Mist? Hm? Ja, ist doch ganz gut eigentlich.
Ja. Ja, dann erzählt mal, wie es war. Also was macht ihr da? Oder sagt mal die Unterschiede zum Vorgänger. Das würde mich ja meistens...
Warte, es war toll.
Also ja, sagen wir so, Recall ist ja quasi der geistige Nachfolger. Das heißt, bei Revive ist es dann auch so, dass wir quasi unter der Erde quasi gehaust haben und dann erst wieder auf die Oberfläche kommen und uns dann langsam entwickeln und weitermachen. Und bei Recall ist das schon so, dass wir quasi schon einen Startpunkt haben, wo wir anfangen, quasi eine neue Welt entdecken und dort uns dann ausbreiten, um andere antike Technologien und andere Völker zu finden und deren Technologie zu nutzen. Ja, und sagen wir mal so, das Ende ist diesmal deutlich vorausschauender, weil es bei Revive war das ja noch so, dass man diese, wie nennt man die nochmal? Diese.
Meinst du Cybernaten?
Nein,
die Artefakte.
Die Artefakte sammelt. Und wenn die Artefakte aufgebraucht sind, ist das Spielende vorbei. Und hier hat man genau 14 oder 15 Runden. Hm. Das heißt, jeder Zug, jede Runde sollte gut überlegt sein. Aber das gleiche Endorphinfeuerwerk wie auch vorher. Du steckst irgendwo, also wie bei einer Karte, dort sind da Schlüsselkarten irgendwo rein und es passiert wieder hier was, sammel Ressourcen, da was, baue was. Ja.
Aber ein bisschen, also bei Revive ist ja allein durch die Karten, die du spielst, sehr individuell. Du baust dein eigenes Kartendeck auf und so weiter. Und da hast du ja nur diese Schlüsselkarten, die quasi deine 6 Slots aktivieren. Und jeder hat die gleichen 6 Slots, die du zwar aufwerten kannst mit der A- und der B-Seite, also es gibt dann wieder so Aufwertungsplättchen zu kaufen, die man dann nicht zu kaufen zu erlangen. Entschuldigung.
Erlangen, sammeln, genau.
Ja, die erlangt man, die kauft man nicht. Die kann man dann drauflegen und dann ist die Aktion stärker. Genauso diese Schlüssel, die man unten reinsteckt. Am Anfang hat man 2 weiße Schlüssel und kann sich dann halt da weiterentwickeln. Und die geben halt auch nochmal wieder schöne Boni dazu.
Das stimmt. Ja, man ist quasi gezwungen, auch quasi in der Welt auch zu bauen und zu erkunden, weil durch diese Werkstätten, die man baut, kriegt man halt neue Schlüssel, die man sich aussuchen kann. Und je nachdem, wo man die Werkstatt baut und wie viel man dann ausgibt, kriegt man auch bessere Schlüssel. Und ja, die halt mehr Bonis beinhalten oder mehr Kettenzüge erlauben.
Quasi. Apropos Kettenzüge, hast du denn wie beim Vorgänger auch dieses, sag mal, Extra-Tableau, wo du dann entsprechend da rum, also...
Nee.
Nee, okay, aber du weißt, was du ich meine, ne?
Diese Maschine.
Diese man Maschine, hat ja die dann...
Maschine, genau. Mit dem gelb, grün und dem grauen...
Genau, richtig.
Part, den man abläuft.
Diese Leisten, die man da ja eigentlich... Es wäre ja nichts anderes als eine Leiste und dann halt mit Kombinationsgeschichten, ja, die du dann freigeschaltet hattest. Das ist leider weg.
Das ist da weg, aber dafür gibt es andere Leisten, ja, und zwar die Wissensleisten,
genau,
auf dem Board selber.
Wo man quasi Wissen von anderen Völkern, also man erkundet andere Völker, die legt man auch im Nachgang erstmal, also man sucht sich ein Volk aus, welches man ist, und die anderen Völker, da werden 3 Stück aufs Board gelegt.
Verdeckt erstmal.
Ja.
Und dann, wenn man die Leiste erklungen hat, auf einem bestimmten Punkt werden die Völker umgedreht und du kannst deren Fähigkeit dann auch nutzen. So, wenn du einen bestimmten Punkt erreicht hast und deren Gadgets auch dann erlangen. Und das ist ein spannender Aspekt, weil so wird jedes Spiel auch ein bisschen individueller. Mhm. Weil du noch 3 zusätzliche Völker hast mit 3 verschiedenen Mechaniken, die ins Spiel kommen selber, die man nutzen kann. Man hat so Fähigkeitssteine, die man sich auch freispielt. Und hat man am Anfang einen, den man benutzen kann für seine Fähigkeit oder für sein Gadget oder später auch dann für die Völkerfähigkeiten. Und das sind quasi Zusatzaktionen, die man jederzeit machen kann. Und dadurch wird halt das Spiel deutlich komplexer auch im Nachhinein, weil du viel mehr Zusatzaktionen dann triggern kannst pro Runde.
Ja. Würde jetzt eher als Kennerspiel oder als Expertenspiel dran setzen? Ich sehe nämlich gerade, also im BGG liegt es bei 3,5, 3,6 Komplexität von 5. Das ist so gerade die Schwelle, wie ich finde.
Ja, also ich würde es schon als Expertenspiel bezeichnen. Frag mich in 10 Partien nochmal. Ist ja immer nach der Erstpartie so, dann wirkt ein Spiel manchmal leichter oder schwieriger. Aber man hatte schon wieder so dieses so, ich will es nochmal spielen, Feeling, ich muss mehr entdecken, das Spiel gibt doch ganz viel mehr her.
Das Schlimme ist, bei diesem Spiel gibt es Punktemarker. Also wenn du eine bestimmte Punktzahl erreicht hast, dann bekommst du diese Punktemarker, ich glaube, auf 50 oder 100 Punkte. Und dann kannst du auch noch umdrehen auf 200 Punkte. Und in der Erstpartie waren wir, glaube ich, beide bei um die 50 Punkten. Also ist noch sehr viel Spiel nach oben.
Wo man erstmal so...
Habe ich das jetzt richtig gespielt?
Ja, genau. So. Ja. Und ich glaube, da ist doch sehr, sehr viel Luft nach oben, was man verbessern kann, wie man das viel straighter spielen kann. Weil wir haben erstmal natürlich alles ausprobiert. Welche Leisten kann ich hoch? Was bewirkt das? Was bewirkt, wenn ich mich viel ausbreite? Oder doch nicht ausbreite oder lieber auf ein Board draufgehe?
Ja. Aber ich glaube, es ist genau andersrum. Auch wieder mit mehr Leuten hast du mehr Punkte am Ende des Spiels. Du hast ja, Terraform Mars zum Beispiel, spielst du mit mehr Leuten, hast du weniger Punkte am Ende.
Ja, und hier ist das genau das Gleiche. Also hier ist auch sowas, sprich, wenn du ein Feld aufdeckst und es sind benachbart zu dir Spieler, die auch auf diesem Feld sind, bekommst du für das Aufdecken der Feld auch noch Siegpunkte pro Spieler. Das heißt, du bekommst dann halt, weil um dich herum auch noch Spieler sind, kriegst du auch noch extra Siegpunkte dazu. Das ist dann auch relativ spannend eigentlich.
Gibt es denn, wie beim Vorgänger auch, diese Kampagne, also wirklich in Anführungszeichen. Nein. Es war in der letzten Mal ja auch keine Kampagne, aber du hast ja quasi dann doch Stück für Stück quasi das Spiel noch mal ein bisschen komplexer bekommen, beziehungsweise
diese Erweiterung mit der Sonnenseite, Mondseite und so, ne?
Ja, einmal das, aber das Schrägste, was ich fand, war immer dieser, es gab doch diesen einen Schalter, der sich immer, also wenn du das Spiel nur so gespielt hast, total lame angefühlt hat. Also
du hast eine Ressource deiner Wahl.
Richtig, so, also ungefähr diese Behelfsaktion schlechthin, ja, ne?
Stimmt.
Aber mit der Variante beziehungsweise mit der Kampagne, wenn man die durchgespielt hat, wurde das umso mächtiger. Und das hat das Spiel jetzt erst komplettiert. Ich fand das ganz cool. Ich kann mich aber erinnern, dass es ganz viele Leute irgendwie uncool fanden, so, ja, ich habe keine Lust, keine Zeit oder wie auch immer, durch diese Kampagne zu gehen. Und dann spiele ich quasi das von dem großen Spiel das Kleine.
Also, wir haben geschummelt. Wir haben die erste Partie normal gespielt.
Bei Revive, ne?
Ja. Bei Revive. Und dann haben wir geschummelt, uns die ganzen Kampagnenkarten quasi durchgelesen, diese Mini-Story dahinter, und dann voll gespielt.
Ja, weil wir gemerkt haben, oh, es ist gar nicht so viel anders. Und dieser Schalter, habe ich gemerkt, boah, der ist so langweilig. Warum ist der denn so langweilig? Und dann habe ich den Schalterfunktion dahinter gelesen und ich so, nein, wir spielen jetzt sofort diese Version mit allen All-In, weil jetzt wird das Schalter elementar wichtig. Du kannst einfach eine Aktion des den Gegenüber an Spielers machen, die obere, und der kann die Karte wegschmeißen. Das heißt, ey, das ist so mächtig gewesen.
Ja.
Und das ganze Spielgefühl komplett dadurch geändert, nur durch diesen einen Schalter.
Yes.
Ja. Ja, und das ist da jetzt, wissen wir noch nicht genau, wie gesagt, eine erste Partie haben wir jetzt gespielt, aber es, wie gesagt, es fühlt sich frisch genug an, um beides im Regal zu haben. Ich habe auch schon andere Meinungen gehört, die sagten, ja, Reviva finden sie besser, aber ich weiß es noch nicht genau.
Ich finde, Revive ist halt ein ganz anderes Spiel, weil du das Ende durch das Artefakt sammeln, wahrscheinlich spielst du genauso, mir fällt der Name nicht ein, du spielst ja nicht über eine gewisse Rundenanzahl, aber wahrscheinlich spielst du trotzdem eine gewisse Rundenanzahl. So wie bei Terraforming Mars spielst du immer ungefähr 14 Generationen.
Ja, das stimmt. Ist immer und, so grob. Ja,
so grob Pi mal Daumen. Und wahrscheinlich ist es bei Revive genauso. Und bei Recall spielst du halt fest, ich meine, es sind 14 Runden, fest diese
ja, 14 Runden das.
Rundenanzahl und Punkt. Das ist, macht es allein schon ein ganz anderes Gefühl für mich. Hm. Ja, Betonung liegt da für mich hinter.
Weil du hast den Druck, dass du jeden Zug das Gefühl hast, du musst den Rating zumachen, weil sonst hast du einen Zug verloren.
Ja.
Das hast du bei anderen Spielen nicht, wo du weißt, das könnte man da irgendwie rausholen, noch hinten raus, weil ist ja nicht zu Ende.
Na gut. Vielen Dank für die FOMO.
Mhm. Ja, und das bei, genau, und dann beim Recall gibt es auch den sogenannten Recall. Das heißt, du nimmst alle Schlüssel wieder raus aus dem Board und dann kannst du wieder neu, also ein Recall-Zug quasi. Und ich muss ganz ehrlich sagen, erste Partie, ich habe das Ding einmal benutzt, das war's. Danach hatte ich irgendwelche Fähigkeiten, die mir wieder einen Schlüssel rausgezogen haben. Dann hier, dann habe ich das wieder gemacht. Dann muss ich also wieder einen Schlüssel irgendwo rausziehen. Ach, warte mal, ich kann den Schlüssel umdrehen. Ich kann wieder nur aktivieren. Es war faszinierend.
Er hat die Kettenzüge gemacht. Ich habe gewonnen.
Keine jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ne? Was?
Aber dafür hatte ich ein schöneres Spielgefühl.
Ja, ich war ein bisschen neidisch während des Spiels.
Der Weg ist das Ziel.
Genau.
Ja. Ja, es geht ja auch nicht ums Gewinnen, sondern ums Spielen. Ja. So, was habt ihr gespielt?
Ja, dann würde ich sagen, macht Phil erstmal weiter.
Womit mache ich denn weiter? Mach so einen Brecher.
Mit was ganz Kleinem.
Ja, ich mach mal doch was Kleines. Und zwar ein Spiel, was wahrscheinlich nicht so bei so vielen Leuten auf der Liste war. Ich konnte es spielen. Und zwar von Nanox Games. Die kennt man ja noch von Titeln wie Evenfall, was vor 2-3 Jahren herausgekommen ist.
Mhm. Ich muss mich kurz melden, weil wir haben natürlich was vergessen.
Was haben wir denn vergessen?
Müsst die Wertung noch geben. Was gibt ihr denn Recall?
Nach einer Partie.
Ja, also im Moment. Sagen wir mal, Erstpartie, was würdet ihr ihm jetzt im Moment geben? Es darf auch jeder eine andere Zahl sagen.
Von 1 bis 10?
Ja, als so BGG-Wertung, genau. Sorry, dass ich unterbrochen habe.
Nein, alles gut.
Alles muss seine Richtigkeit haben.
Ja. Ich sage einfach eine 8.
Ich würde sogar eine 8,5 sagen.
Ja. Wie hattet ihr Revive gewertet für euch?
9.
Okay. Ja.
Dann sitzt er auch eher auf Revive-Seite.
Aber es liegt nicht daran, dass das Spiel schlechter ist, sondern wir mögen das Spiel, wenn es kein vorhersehbares Ende ist, dass wir das so ein bisschen ausreizen können, obwohl es wahrscheinlich die gleiche Zuganzahl ist. Dieser Zugzwang, ich habe nur jetzt noch einen Zug, dann ist das Spiel vorbei, es stresst mich tierisch in den Augenblick. Das ist total bescheuert eigentlich.
Ja.
Okay. Ja, nee, dann... jetzt darfst du weitermachen, Phil. Danke.
Gerne. Voll hattest du zuletzt gesagt.
So, dann fangen wir noch wieder an. Also, ich habe ein etwas seichteres Spiel dabei. Und zwar das neueste Spiel von Nanox Games. Die kennt man von Evenfall oder von Cloud Age. Das ist jetzt ihr drittes Spiel. Und ich hatte es nicht auf der Uhr. Ich habe es dann gesehen, gespielt und fand es auf den ersten Blick erstmal ein bisschen confusing, aber in einem cozy Sinne. Ich versuche das gleich nochmal ein bisschen näher zu erläutern. Erstmal, was machen wir? Also es ist ein typisch Also ein sehr untypisches Spiel auch für mich. Es heißt Landgut. Und ich möchte es nur mal kurz vorlesen, wie der Flavortext ist, weil ich hätte nicht von mir gedacht, dass ich daran Spaß haben könnte. Aber gut. In Landgut verwirklichst du deinen Traum von einem idyllischen Bauernhof. Du erweiterst dein Land um neue Gebiete und belebst es mit Pflanzen, Tieren und Menschen. Produziere, verarbeite oder verkaufe deine Güter, um damit Aufträge zu erfüllen. Dadurch eröffnen sich dir ganz neue Möglichkeiten. Genau, jedes Spiel stellt dich vor neue Aufgaben, pipapo, pipapo.
Ja. A la Erde.
Genau, richtig. Nur, komplett nur mit Karten. Nein, es ist kein A la Erde. Es ist aber tatsächlich ein kleiner Worker-Placer, würde ich mal sagen, mit viel, viel Karten. Spielende triggerst du, indem du halt eine Siegpunktleiste als erstes überläufst, dann ist jeder nochmal dran und dann ist das Spiel schon zu Ende. Und eigentlich ist es ein Rennen, weil du Aufträge erfüllen möchtest. Da gibt es einmal Auftragsplättchen, dann gibt es verschiedene für mehr Varianz, die direkt unter der Leiste, Punkteleiste sind. Aber du hast halt auch nochmal eigene Ziele, weil du am Anfang eben dir drei verschiedene Startkarten aussuchen darfst. Das sind Gebietskarten und auf denen sind dann halt auch bestimmte Ziele, die du erreichen musst. Was weiß ich, habe bestimmte Anzahl an Tiere oder nur Menschen oder wie auch immer, oder eine bestimmte Anzahl von Pflanzenkarten an dieser Stelle gebaut. Genau. Und am Ende des Tages ist es nur so, du hast vier Arbeiter. Diese vier Arbeiter setzt du dann entsprechend auf deinem Tableau ein. Das sind eben freie Aktionsfelder. Du kannst dir im Laufe der Partie auch noch weitere Aktionsfelder freischalten. Ja, und dann baust du einfach eigentlich munter fröhlich. Die Karten haben natürlich Kosten. Die setzt du dann in. Die hast du dann beim Ausspielen, hast du dann eventuelle Boni, die du dann triggerst, wie zum Beispiel setze eine Ware, also was, ein Huhn, wenn ein Huhn platzierst, dann bekommst du ein Ei. Ne? Und diese Waren musst du nachher eben ausgeben, um deine Aufträge zu erfüllen. Das hört sich jetzt erstmal total plain an und was haben wir noch nie gesehen oder zu oft gesehen. Es hat aber trotzdem irgendwie coole Vibes gehabt. In der Hinsicht, am besten möchte ich es mit Mischwald vergleichen, weil Mischwald hast du auch irgendwann angefangen zu überlegen, hey, wie kriege ich jetzt hier am besten Punkte und wie viel Punkte kann ich denn darüber triggern? Und das ist eigentlich der Kern des Spiels, der dich eigentlich dazu bringt, irgendwie zu gucken, wie kriege ich jetzt hier am meisten Punkte? Das Spiel ist auf 60 Minuten angesetzt, würde ich nicht so weit gehen. Das ist teilweise länger, gerade auch bei der Erstpartie. Regeln sind relativ übersichtlich, nichtsdestotrotz ist das schon ein Kennerspiel. Also es kommt sehr in einer kleinen Schachtel und sehr cozy, bequem darüber, aber ist dann halt am Ende des Tages doch ein relativ knallhartes Rennen um Punkte. Ja, ich kann nicht allzu viel mehr dazu erzählen. Das Artwork hat mir im ersten Blick nicht gefallen. Als ich es dann gespielt habe, fand ich es dann doch schön. Und dieses Spiel bleibt bei mir irgendwie so zwiespältig zurück. Weil auf der einen Seite finde ich es cool, wegen dem Aspekt, du bist da in einem Rennen, du hast halt auch wirklich diesen Zugzwang, wenn du jetzt jemanden gegenüber hast, der das auch schnell spielt, bist halt wirklich da, wie kann ich jetzt hingehen, dass ich da jetzt am meisten Punkte kriege und vielleicht einen Auftrag, weil first come, first served, vor dem für die bessere Punkte erledige. Und das Spannungsfeld, das trägt, das mag ich. Es ist bloß dann einfach lang. Und das muss man irgendwie mögen.
Okay, damit haben wir ja kein Problem mit. Wir lieben ja lange Spiele, ausartende Spiele.
Wo du das angesprochen hast und diesen Einleitungssatz vorgelesen hast und dieses Cover, ich meine, müsste jetzt jeder mal kurz das Cover aufmachen. Es sieht so nichts aussagend aus und diese Beschreibung, die ist auch so, hä?
Tausendmal gehört, quasi.
Ja.
Ja, es ist, also, aber da, und das ist genau das Thema. Es ist auf der einen Seite, kommt es extrem cozy rüber und ich bin sicher, dass du es auch relativ cozy spielen kannst. Ich bin sehr kompetitiv, ich möchte gewinnen. Da, und dann ist es halt ein knallhartes Rennen. Es ist aber nicht die Form knallhartes Rennen, wo ich dann sage, so, oh ja, das würde ich jetzt jedem Kennerspiel-Spieler wärmstens ans Herz legen. Aber jemand, der jetzt wirklich sagt, so, ich suche mir was Gemütliches und ich bin ein gemütlicher Spieler, ist das durchaus ein Spiel, was ich dann empfehlen würde. Es ist eins der Spiele, wo ich wirklich mir schwer tue, es auch zu bewerten, weil ich finde, es ist ein solides Spiel, es macht irgendwie Spaß, hat hier und da seine Schwächen. Also es waren, die Ikonografie ist hier und da gewöhnungsbedürftig. Was heißt gewöhnungsbedürftig? Man kommt da relativ schnell rein. Es ist auch schön auf der letzten Seite nochmal alles im Detail aufgelistet. Das passt. Was für mich auch etwas komisch war, du hast halt, also du hast keine Waren per se, du hast nur entweder, also ja, Tokens, ne? Auf der einen Seite sind sie Münzen, auf der anderen Seite sind sie Körbe und ein Korb auf einem Huhn ist ein Ei. Das hast du auch relativ schnell drin. Keine Sorge, das hört sich jetzt doof an, aber das hast du schnell drin. Im ersten Schritt war es dann irgendwie so, okay, und du hast davon auch nur eine bestimmte Anzahl. Also, ne, wenn du sagst, okay, du willst Geld horten, dann wirst du weniger Waren haben. Ne, und das ist dann halt, da gibt's, das bringt eine gewisse Komplexität wieder rein, ja. Ich glaube, das ist einfach ein Spiel, wenn jemand sagt, ich möchte was Gemütliches, und ich spiele das in einer gemütlichen Runde, da wirst du Spaß dran haben. Wenn du es kompetitiv spielen möchtest, wirst du ebenso dran Spaß haben, wenn dir dieses Artwork entsprechend gefällt.
Das Artwork sieht aus wie so Mittelklasse-Schule-Zeichnungen.
Ich würde auch gerade sagen, es erinnert mich ein bisschen an so Kinderbücher, ne?
Ja.
Oder so doch, so Kinderbücher. Ein bisschen, ja, absolut. Wie Sendung, ja, mit der Maus-Style.
Ja, irgendwie schon. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, du hast jetzt den FOMO mir nicht getriggert. Ich will es auf jeden Fall, Neugierde ist da, mitspielen.
Ja.
So ist es auf jeden Fall. Aber diesen FOMO, ich will es jetzt haben, ist es nicht da. Nee. Aber es liegt einfach daran, weil es einfach zu generisch ist, glaube ich. Vom ganzen Thema her und vom ganzen Stil auch her, glaube ich. Ne? Was man da macht, das kennt man halt viel. Und man muss, da muss schon eincatchen bei der ersten Partie, dass man sagen musste, ich will es jetzt haben.
Es hat mechanisch ein paar coole Ideen drin, was ich wirklich auch gemocht habe. Die Frage ist halt, und das ist halt die Geschichte, ich habe es jetzt ein paar Mal durchgespielt, ich habe mich durch dieses Deck immer durchgefräst. Es gibt ein relativ großes Deck, du bist aber meistens dabei zu gucken, die besten Kombis rauszuholen. Und das heißt, dann haust du erstmal alles an Möglichkeiten raus, in der Hinsicht, dass du sagst, okay, und jetzt alles, was Auslage ist, schmeiße ich raus, neu aufgedeckt. Das ist eine Geschichte, ja, die du machst. Was relativ cool ist, du hast halt, ne, bis zu 4 Aktionen und dann hast eine Marktphase. Du kannst aber auch nach 3 Aktionen oder 2 Aktionen die Marktphase triggern. Aber je mehr Arbeiter draußen sind, also je mehr Arbeiter du zurücknehmen musst, desto mehr Marktaktionen kannst du triggern und das dann hilft dann auch nochmal, um zu einem bestimmten Punkt jemand anderen was wegzunehmen oder.
Mhm. Ah, ich verstehe,
das ist,
ja.
Das ist an sich ganz cool. Es hat eine Komplexität von 3 von 5. Sieht man jetzt im Cover auch nicht unbedingt an.
Nee, das hätte ich auch nicht gedacht.
Das sollte man sich vor Augen halten. Auf der anderen Seite ist es ein Erstlingswerk von Peter Prinz. Artist ist Alizé Favier. Und wie gesagt, rausgekommen bei Nanox Games. Ich gebe diesem Spiel eine 7. Und irgendwo auch eine 6.
Dann eine 6,5 vielleicht.
Nee, also eine 7, wenn ich jetzt weiß, jemand möchte so eher so was, wenn es jemand cozy spielen möchte, ja, dann gebe ich dem Spiel eine 7. Wenn ich es ultra kompetitiv spiele, habe ich relativ schnell alles gesehen. Weil dann bist du nur noch dabei, Karten wegzuwerfen. Mhm. Also, du fräst dich durch ein Deck und du weißt, du wirst jede Karte sehen.
Ja, verstehe. Du hast deine Ziele vor Augen, die Ziele.
Richtig,
genau. Gehst darauf los und dann ist das Spiel auch quasi vorbei irgendwann schnell.
Genau. Und ja, dann ist es aber auch für dich relativ schnell vorbei, weil du es halt schon fast alles gesehen hast und die Kombinationen sind jetzt dann auch nicht mehr so groß, dass du sagst, okay, oder die Variation ist dann nicht mehr so hoch, dass du danach sagst, okay.
Naja, wenn du so gemütlich vor dich hinplätscherst, mal da eine Karte spielst,
ah, genau, dann auch. Und ich glaube, dafür ist es perfekt.
Mhm, verstehe.
Genau.
Ich bin bei den Spielen ja vorsichtig bei Nanox, weil bis jetzt habe ich da kein Spiel gehabt, was mich angesprochen hat.
Doch, Evenfall fand ich ganz cool, tatsächlich. Ja, das fand ich cool. Und Cloud Age war ja auch eigentlich eine coole Idee.
Ja, auch das fand ich nicht so gut. Die sind beide wieder ausgezogen, muss ich sagen.
Cloud Edge kenne ich nicht. Nee. Evenfall haben wir einmal mitgespielt. Und das fand ich echt toll. Aber da auch da habe ich gemerkt, entweder hast du gute Kombination oder scheiß Kombination.
Ja, es hat so ein Spiel, ja, du hast auch Kombos gemacht, wo ich gedacht habe, okay, ich bin mal zu fertig. Und du so, tuk, 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 tuk. Und ich so, okay.
Ja, wir hatten zu viel gespielt. Steffi und ich waren halt dran und haben da Aktionen getriggert und Kettenzüge gemacht und weiß ich nicht was. Und auf der anderen Seite, die haben halb so lange gebraucht wie einer von uns. Mhm. Ja.
Ja, ich kann mich da auch erinnern. Da gab es halt so ein, zwei Kombis, die halt mega cool waren. Aber das war halt auch irgendwie cool für den einen, der es hatte. Aber die haben auch nicht, also Evenfall ist immer noch eine 7,6, Cloud Edge ist eine 7,2. Die haben bis dato auch gute Spiele rausgebracht.
Ja,
also,
ich glaube, da, wie gesagt, mögen ja auch viele. War nur nichts für mich.
Nee, passt ja auch. Es ist not every game is for everyone.
Genau. Gwent. Ja, siehst du, Gwent finde ich nämlich gut.
Siehst du. Ah, das macht ja den Podcast aus, dass wir da auch unterschiedliche Geschmäcker haben.
Ich wollte gerade sagen, wenn ihr da die ganze Zeit immer nur die gleiche Liebedudelei singen würdet, das wäre ja langweilig.
Das stimmt.
Und dann wären es ja nur Bettgespräche. Okay, verlassen wir das Thema. Okay.
Sagen wir, warum das so nah dran hängt.
Die Tür sollten wir nicht aufmachen.
Don't open this door.
Deswegen haben wir doch das Pärchen eingeladen. Ja.
Achso, jetzt den ab 18 Banner drauf.
Ja, genau, richtig.
Dann
richtig.
Geht's los. Nein, Quatsch.
Nee, sehr gut. Das war Landgut. Dann bist du dran, Basti.
Ja, dann komme ich jetzt vom Land zum Bosskampf. Und zwar
ich sehe da keinen Unterschied.
Nee, ich auch nicht. auf Bossfighters QR habe ich jetzt mir von Pegasus geholt und ich muss sagen, echt ein sehr cooles Spiel. Hätte ich mir erst nicht gedacht, weil ich wusste nicht, wie sich das alles so anfühlte und wie das funktionieren sollte, aber Grunde genommen ist es einfach so ein bisschen Dungeon Crawler mäßig unterwegs. Wir haben halt auch unsere Helden. Also wir spielen, das gesamte Spiel funktioniert kooperativ. Und wir brauchen natürlich eine App. Das ist halt auch wichtig. Und ein appfähiges Gerät. Am besten, und hier ist so ein bisschen der Knackpunkt, am besten wäre natürlich ein Tablet. Aber ein Handy funktioniert auch. Aber dann siehst du das Monster natürlich recht klein auf dem Handy. Und da finde ich, dass für das richtige Feeling ist so ein Tablet schon schöner. Aber es funktioniert auch gut mit dem Handy. So, es gibt hier vier Heldendecks. Wir haben Troll, Halbling, Zwerg, Elf. Und dann gibt es nochmal vier Klassendecks. Die können unterschiedlich ausgesucht werden. Erst suchst du dir halt deinen Helden aus und danach wählst du noch die Klasse dazu. Krieger, Magier, Schurke, Druide. So, das ist dann unser erstes Startdeck. Da mischen wir halt unsere Karten raus. Wir haben pro Deck sind immer 6 Aktionskarten drin. Dann hast du halt am Anfang schon mal für den ersten Trainingsboss. Das ist so eine Puppe nur und dementsprechend kannst du dann gegen diese kämpfen, damit du das Spiel halt ein bisschen näher kennenlernst. Und das ist eigentlich ganz cool gemacht. Was ganz cool ist, aus dem Heldendeck und aus dem Klassendeck stellt sich halt immer zusammen, wie viel Leben du am Anfang hast und wie viele Handkarten du jedes Mal hast, die du nachziehst. Weil jede Klasse natürlich wieder unterschiedlich ist. Manche haben sehr viele Karten auf der Hand, manche haben auch recht wenig Karten auf der Hand, manche haben sehr viele Leben, manche haben auch sehr wenig Leben. Und wie es in einem guten kooperativen Spiel ist, geht einer drauf, sind alle weg. So, das ist halt ganz typisch. Dann sagst du der App Bescheid, wer welche Klasse spielt, dann welchen Helden er spielt und gibst Namen ein. Dann musst du sagen, am Tisch, wo du sitzt, damit die halt weiß genau, in welcher Reihenfolge wir spielen. Und dann funktioniert das einfach so, dass es losgeht. In der Hinsicht, dass unter den Karten sind QR-Codes, deswegen dieses QR. Und das hältst du einfach immer über die Frontkamera. Und die scannt das ein und weiß dann ganz genau, wer gerade spielt, was der für eine Aktion macht. Kämpfst du, greifst du an, schützt du dich, heilst du dich, ziehst du Karten nach, das kann die App alles halt dadurch rausfinden. Das Einzige, was du halt selber nachhalten musst, sind die Lebenspunkte. Die musst du halt selber drehen. Und wenn einer auf Null fährt, ist auf der App halt ein Totenkopf und dann sagst du, buff, gestorben. Das war's. Dann weiß die App, ist vorbei. Ja, es gibt insgesamt bei diesem ganzen Ding 10 Monster. Und diese 10 Monster werden immer stärker. Die haben unterschiedliche Fähigkeiten und komplett lustigerweise ganz andere Funktionen und Überraschungen parat, die man, weil wir dachten nämlich auch, ich spoiler nicht, wir dachten an einer Stelle so, oh ja, super, geht ja alles flott, und dann ging gar nicht so flott, sagen wir es mal so.
Hast du schon durchgespielt?
Nee, aber wir haben schon 5, glaube ich, jetzt. Ja.
Oh, cool.
Die Hälfte haben wir durch. Aber deswegen ist auch eher dann, ja, nicht mein erster Eindruck, weil du spielst die ja nicht im Stück durch, weil es schon immer so, du hast schon so 45 bis 60 Minuten. Du kannst, oder sagen wir 30 bis 60 Minuten, je nach Boss, den du hast. Ganz am Anfang geht's flott. Und dann wird es natürlich immer länger und die Bosse werden auch härter. Und je nachdem, wie viele natürlich mitkämpfen, dementsprechend kriegt der dann unterschiedliche Lebenspunkte. Und je nach Schwierigkeitsgrad, du kannst auf leicht bis extrem spielen, also Hardcore. Und dementsprechend kriegt er mehr Lebenspunkte und andere Angriffsmuster, was auch wieder cool ist. Die ändern sich jedes Mal, das ist auch cool, fand ich. Und ja, dann gibt es sowas wie, das kann man auch in der Anleitung schon sehen, das ist dann Giftmarker-Dings. Also jeder Boss hat unterschiedliche Fähigkeiten und dann kriegst du entweder Giftmarker oder Flüche oder. Also da gibt's, ne, die Token sind nämlich dabei, die musst du ja am Anfang auspöppeln. Das heißt, die siehste kann man halt jetzt nicht verhindern. Ja, und das ist eigentlich dann das Spiel. Wenn du ihn besiegt hast, dann gehst du in die nächste. Du hast mehrere Schachteln, die sind zu. Da steht dann auch immer Stopp bis hierhin. Ne? Kannst du dir, ist das der Boss? Dann legst du alles parat. Ja, und dann kannst du gegen den kämpfen und erst dann darfst du den nächsten Boss lesen in der Anleitung und halt, wie es weitergeht. Und dann wird alles wieder neu ausgetauscht. Du behältst dein Deck, du kriegst immer wieder Karten dazu, es wird immer größer sozusagen. Du kriegst dann halt so neue Sonderfähigkeitskarten oder so dazu. Du hast immer Heiltränke, die sind aber die ganze Zeit, liegen die dann da aus. Hast insgesamt, glaube ich, so 3 bis 4 oder 3, ja, glaube ich.
4,
genau, für jeden einen. ist drin und ich finde das cool. Habt ihr es auch schon gespielt?
Ja, wir haben es auch schon jetzt 2-mal gespielt, aber jeweils den ersten Boss, was du noch nicht gesagt hast, oder beziehungsweise nur angeteasert hast, ist, finde ich, eine coole Mechanik ist da drin, dass der Boss auf bestimmte Interaktionen, die du machst, so reagiert und du kannst dann am Tisch herausfinden, welche Aktion das war.
Ja,
ich mache irgendwas, ich scanne irgendwas drüber und dann, ja, warum kriege ich jetzt auch noch einen Giftschaden? Ihr habt doch alle keinen Giftschaden bekommen. Was habe ich denn anders gemacht? Habe ich vielleicht Magie angewendet oder Feuer? Hat jemand von euch schon mal Feuer oder Magie angewendet?
Das ist zu viel Spoiler.
Nein, dann probierst du dann einfach irgendwas anderes aus und dann sagt der eine, ich habe jetzt auch irgendwie Feuer gemacht, bei mir kann man kein Gift. Okay, dann können wir schon mal Feuer ausschließen. Dann macht denn das nicht als Gift. Dass du ein bisschen so diese Interaktion rausfindest, wieder.
Ja, genau. Du musst das, was ihnen oder was dir keinen Schaden zufügen,
genau,
rausfinden.
Genau.
Also am Ende des Tages, wenn ich es runterbreche, ich habe selbst noch nicht gespielt, aber es erinnert mich an ein paar Sachen. Also einmal, um den zu besiegen, du musst quasi seine Muster verstehen, um den besiegen zu können. Dann hast du am Ende des Tages Kartendecks etc. Ist Bossfighters vielleicht die Familienspiel geworden, das Familienspiel geworden, Iron's End?
Nein.
Nein. Geht aber doch in die Richtung, oder?
Nee.
Gar nicht.
Kann ich gar nicht sagen, weil das habe ich nicht gespielt.
Bei Iron's End ist ja auch das Elementare, dass du die Auslage an Karten hast. Also das Vorspiel, was du schon vor dem Spiel eigentlich ein Spiel hast, suchst dir aus, du hast das Monster, gegen das du kämpfst, und dann suchst du ja dir die Karten aus mit den Kristallen, mit den Zaubersprüchen und den, ich weiß es nicht mehr, die drei Kategorien.
Das Deck mischst du ja auch nicht, das legst du ja auch und drehst es um. Das ist, glaube ich, ja, du hast recht, wenn man es so ganz runterbricht, ohne diese ganzen Aspekte, du hast ein Monster, okay, da gibt es aber auch einige Spiele, ne? Hast du ein Monster, das du bekämpfen musst mit Karten, Synergien und musst versuchen, dann herauszufinden, wie es funktioniert und welche. Ja, klar,
doch.
Ja,
aber hast du bei Aeon's End auch eine App?
Nein.
Aber ich will nur sagen, also ich meine, Aeon's End ist ja gut gelaufen, ne? Und es ist halt auch ein Kennerspiel, muss man auch sagen. Das ist ja nicht so einfach.
Nö, das hier ist jetzt Familienspiel.
Und das hier ist ein Familienspiel, was aber in so eine ähnliche Richtung geht, quasi als Opener vielleicht auch.
Ja, stimmt.
Das hat sich jetzt nur für mich so angehört. Ja. Ich habe es noch nicht selbst gespielt, werde ich noch machen, weil das hat sicherlich, wie soll ich sagen, ein Spiel des Jahrescharakter hier.
Ja, es war auf jeden Fall innovativ, ne? Also mit dieser App und so fand ich schon, mit dem QR-Code, den du rüberhältst.
Gerade sagen, also ich würde sagen, es hat ein Spiel des Jahrescharakter, absolut, aber die App wird es rausschmeißen.
Weil es eine App ist.
Weil du ein zusätzliches Endgerät am Tisch haben musst, um das Spiel spielen zu können.
Ja.
Und das ist ja eigentlich bei Spiel des Jahres eigentlich immer, fällt immer bis jetzt rausgefallen, obwohl man sagen muss, wer hat denn kein Endgerät zu Hause, was man benutzen könnte.
Und theoretisch, wenn man sagt Familienspiel, jedes Kind muss hier mittlerweile ein Tablet zu Hause haben für die Schule.
Ja, das stimmt. Mittlerweile, also, ja. Aber auch erst ab gewissen Klassen, ne?
Also. Ja, aber du spielst ja auch nicht mit mit 6 solche Brettspiele, glaube ich. Also.
Oh, du nee. Kannst schon. Und, aber es ist auch ab 10, ne? Das
also ab 10, ja, genau. Also, ja. Nee, bei uns in der Klasse geht es ab der 7. Klasse erst los mit dem Tablet, deswegen. Aber meine Kinder haben trotzdem schon diese 6 sind eins.
Du kommst auch nicht drum herum, aber das ist ein anderes Thema. Das gehört nicht hierhin.
Nein. Nee, aber deswegen, also mir hat das super, vor allen Dingen auch visuell, weil einfach da was passiert. Für Kids ist das super. Also für meinen Sohn, der hat das geliebt, der fand das super toll, der findet es auch so jetzt noch toll, dass du da einfach eine Karte drüber hältst und das funktioniert. Und das Coole ist, dass der sich die Reihenfolge ja merkt, wer dran ist. Das heißt, hält jemand anderes die Karte drüber, sagt er, du bist gar nicht dran, sondern das finde ich halt eigentlich auch ganz cool gemacht, dass die das ja alles so in der Reihenfolge, deswegen legst du ja am Anfang fest, wo du sitzt und sowas. Und die Karten sind ja zugeteilt, ne? Also wenn du sagst, du bist die Klasse, dann kann eine andere Klasse ja nicht woanders sitzen. So,
das ist eigentlich perfekt für Familienrunden, wenn das Kind mal irgendwie abgelenkt ist und mal kurz raus ist, wieder zurückkommt, dass du also nichts falsch machen kannst eigentlich.
Genau.
Eigentlich musste ich das anders aufgehen und nicht sagen von ins End runter, sondern das ist von, wie hieß das noch, das Spiel? Wer war's? Oder das mit dem Geist, dieses Spiel von... Diese Kinder, nicht mehr die Kinderspiele, die dann auch gewusst haben, wo du ungefähr stehst, etc.
Schnapp-Tubi?
Genau, richtig. Ja. Schnapp-Tubi.
Das haben wir hoch und runter gezockt.
Genau. Es ist nur eine sinnvolle Weiterentwicklung dieses Spiels.
Jetzt verstehe ich, ja. Ihr meint diesen mit dem roten, geschweiften Pullover oder was? Nein? Okay.
Nee, Schnapp-Tubi ist von Ravensburger.
Ja, Ravensburger.
Ja, genau. Das war diese digitale Serie, da wo es auch dieses mit dieser Eule und so gab. Ja, genau, wer war's?
Was genau, wer war's? Ja.
Genau, und da war auch Schnapp-Tubi drin. Mhm. Da konntest du dann auch immer drücken, wo du durchgehst. Du musstest halt den Weg dem Computer sozusagen einprogrammieren, wo du langläufst, und dann musstest du Hubi finden. Das war eigentlich auch ganz lustig.
Ja.
Also wir haben es geliebt. Das war mal ein schönes Spiel, was Eltern und Kinder mochten.
Tatsächlich, ja.
Apropos Eltern und Kindern. Also du spielst es mit deinen Kindern? Mit beiden?
Nein, mit Annalena noch nicht, aber sonst, man kann es ja gut zurücksetzen. Da ist ja auch eine Anleitung bei, wie man es zurücksetzen kann. Und was wirklich gut funktionierte, wir hatten das auf dem Spieletreff auch einmal gezockt, und dann ist beim zweiten Boss jemand mit eingestiegen. Das geht, das kannst du machen.
Ah, okay. Du
kannst noch zusätzlich wieder einen dazu packen. Das geht. Der muss natürlich dann nehmen, was übrig bleibt, klar, das ist halt so. Aber dann konnte noch ein Vierter mitspielen, obwohl wir vorher zu dritt schon gespielt hatten.
Also andersrum geht's auch.
Ob man wieder rausstreichen kann, das weiß ich nicht. Das haben wir noch nicht ausprobiert. Müsste man mal ausprobieren. Hm. Ja. Aber wahrscheinlich schon, weil du kannst auf die Sitze eigentlich draufklicken, dass sie entfernt, meine ich. Aber müsste ich mal ausprobieren, ja. Aber das wäre mal gut, ganz interessant. Ja, aber auf jeden Fall ein sehr empfehlenswertes Spiel und wirklich was Cooles. Nach Dorfromantik und nicht die 30.000. Erweiterung. Ich meine, das ist ja von den Machern von Dorfromantik. Michael Palm und Lukas Zach haben das ja rausgebracht.
Merkt man optisch dem Spiel aber nicht an.
Nein, genau.
Und wo sind die Plättchen?
Es erinnert mich ein wenig an den Zeichenstil, muss ich sagen, von World of Warcraft, ne? Wenn du dir so den Troll und so anguckst. Das kam schon ein bisschen näher dran, wenn du das so genau anguckst. Den Stil, der ist schon ein bisschen daher, dieser Comic-Stil. Aber ist ja nicht schlimm. Ich mochte den Stil ja. Also aus dem Grund vollkommen in Ordnung. Ich mag das Spiel und ich würde eine Wertung von 9 bis 10 geben, weil ich es einfach total genial finde.
Das ist hoch.
Ja, das ist, aber jetzt, klar, Familiensegment, jetzt vielleicht nicht mit Expertenlevel zusammenzuwerfen, aber trotzdem 9-10 wäre das für mich, weil es einfach super Laune macht. Und ich glaube, das lässt auch viel für Erweiterungen offen, weil du kannst ja immer viele mehr Monster noch reinwerfen. Und durch Absolut. Die App geht das ja perfekt.
Ja, und da
Charakter-Packages rausschmeißen oder sowas.
Das ja, genau.
Ist 90, also 50% des Spiels ist ja auf der App mit den ganzen Monstern. Das heißt, du brauchst einfach nur was Digitales reinschmeißen noch. Und da hast du schon ein paar neue Sachen.
Vielleicht noch ein paar Karten dazu. Und das heißt, du wirfst, wie Jeanette schon sagt, einfach so ein kleines Pack raus. Puff, fertig. Und ich glaube, das wird noch ein bisschen länger laufen. Also, ich finde es super. Hat mir gefallen. Achso, kam raus bei Pegasus-Spiele.
Hat sie gesagt.
Hatte ich schon gesagt. Okay. So. Ja, dann dürft ihr zu eurem zweiten kommen.
Oh nein.
Oh nein.
Oh nein.
Ja, wir haben auch einen Hype-Titel des Jahres noch gespielt. Noch zum Glück auch bekommen, weil es ein paar Leute nicht abgeholt haben. Haben wir Richtig. Uns am Samstagmittag, oder du hast dich Samstagmittag in die Schlange gestellt.
Ja.
Weil die gesagt haben, ja, wer es nicht abgeholt hat, dann verkaufen wir die restlichen Titel einfach frei. Und ich wollte es haben. Ich fand es cool. Und zwar reden wir von Orloi. Die astronomische Uhr in Prag. Das schöne Spiel Orloi. Ja, was soll man dazu sagen? Erstmal. Also man packt das Spiel aus und man wird erschlagen von Buntheit und Buntheit und Buntheit.
So ging es mir genauso.
Also es war erstmal so, what the f- okay.
Auf dem Spielbett dachte man im ersten Moment auch erstmal so, wo ist hier was?
Ich hab ständig den Held der Steine gehört, quasi in meinem inneren Ohr. Ja. So, die Farbplörre, die Farbseuche, weil es einfach so verdammt bunt war.
Ja. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch direkt wieder in Prag wohlgefühlt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das Spielbrett von der Farbvielfalt ist wie Prag kaputtregnig. Das war ja auch
danke,
ultra,
danke.
Ultra ich auch. Bunt und erstmal unübersichtlich im ersten Augenblick.
Unabgrenzend, also unübersichtlich nicht. Du hast bei Prager Kapodregni ein wunderschönes Bild. Bei Orloi hast du ein auch wunderschönes, buntes Bild. Aber es ist ein Bild ohne Übergänge.
Das stimmt.
Im ersten Moment. Und dann fängst du an, die Sachen zu erklären, die Aktionen zu erklären. Und auf einmal grenzt sich alles ab. Und du siehst die einzelnen Abschnitte. Ja. Also es war bei mir so.
Das stimmt. Aber worum geht es eigentlich in Orloi?
Um die astronomische Uhr in Prag.
Genau.
Leider noch nicht live da gewesen.
Aber die gibt es ja wirklich. Da will mal googeln, die ist echt cool aus. Und zwar ist es hier, dass wir Bauherren sind und versuchen während des Spiels die Uhr zu reparieren und zu vervollständigen. Und wer das am besten macht mit Siegpunkten, dementsprechend ist fetter Juro-Klopper, dementsprechend der gewinnt. Und das Coole ist einfach der Mechanismus. Wir haben in der Mitte haben wir so eine Uhr auch. Da spielt sich auch alles ab. Dort haben wir kleine Worker, die wir einsetzen. Und dann triggern wir die Aktion. Und dann wird immer die Uhr ein Stück weitergedreht für den nächsten Spieler dementsprechend. Und ja, das wird weiter Aktion getriggert. Man hat eine bestimmte Anzahl an Workern. Und vergleichbar mit bei Astrobienen kann man aber auch, wenn der Platz belegt ist, den anderen Worker wieder rausschmeißen. Dann hat der andere Spieler wieder den Worker zur Verfügung. Das ist ganz cool. Das heißt, du hast teilweise, wenn es gut läuft, eine endlose Kette an Workern und brauchst niemals einen Rückzug machen, um deine Arbeiter wieder zurückzuholen. Da gibt es dann auch quasi Aufwertungen und ja. Und da spielt es eigentlich der Hauptteil des Spielplans ab, eigentlich auf dieser Uhr. Und dann hat man eigentlich noch sehr Leisten, die man hochwandert, um irgendwelche Bonis noch freizuschalten und noch ein Mondrad, um auch nochmal etwas extra Bonis, also Kettenzüge ohne Ende. Ja, ein Playerboard, was man sich freischaltet, auch wieder.
Es ist ein sehr, sehr belohnendes Spiel. Du machst eine Aktion, du kriegst Belohnungen, du kriegst ja teilweise auch Kettenzüge.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also kommt an Revive die Endorphinschlacht ran.
Genau.
Du machst was, kriegst wieder irgendwie Plättchen, kannst das irgendwo reinlegen, schaltest dadurch wieder eine Aktion frei, kannst diese wieder triggern mit irgendwelchen anderen Arbeitern, die du nicht einsetzen musst. Ah, guckst du, was für eine Stärke habe ich? Ah, ich habe jetzt eine Stärke, hatte ich vorher 4, jetzt habe ich 6, also kann ich 6 Aktionen machen, die mache ich dann auch mal eben. Ah, mit dieser 6. Aktion kann ich auf jeden Fall noch kostenlos irgendwas umtauschen. Okay, dann tausche ich das nochmal um, mache die Aktion noch. Das ist faszinierend. Also es triggert so dieses Kettenzug-Manie.
Wie fandet ihr die Regeln? Weil ich bin über die Regeln bis dato noch nicht hinausgekommen.
mit Regelvideo.
Ah, schön, das erklärt es noch, okay.
Und dementsprechend dann noch die Regeln dazu zugelegt und schon auf, also erstmal aufgebaut zu stehen haben, dann das Regelvideo anzugucken, währenddessen auf dem Spielbrett zu gucken und die Regeln dabei zu haben, hat geholfen. Weil die Regeln sind etwas, ja, nicht so strukturiert gefühlt.
Genau, die sind ein bisschen fuzzy, genau. Also ja. ich habe es jetzt einmal, eigentlich zweimal durchgelesen. Ich bin immer noch nicht so ganz sicher, ob ich es wirklich jetzt aus dem FF erklären könnte.
Ich glaube, ich könnte es so auch erklären.
Vielleicht nicht aus dem FF, aber...
Ich müsste noch einmal spielen oder zweimal, damit ich das...
Ja. Also ich habe es noch nicht gespielt, wie gesagt. Aber es gibt Spiele, da brauche ich noch nicht gespielt zu haben und da weiß ganz genau, was ich wie zu erklären habe. Und bei dem war es mir ein bisschen noch zu... Da habe ich es noch nicht quasi im Kopf einsortieren können.
Ja.
Aber so geht's mir bis dato bei vielen. Vielleicht liegt's auch an mir, aber bei einigen Regelnwerken, die ich in der letzten Zeit gelesen habe, ist hier und da noch ein bisschen.
Ja, aber selbst beim Regelvideo musste ich komplett das Regelvideo durchgucken. Ich habe noch nichts verstanden, weil das waren einfach nur plump die Regeln quasi. So, wo ich dachte, okay, warum? Ja, egal, warum? Ja, ist okay, ja, warum? Beim Spielen selber
hat sich das gelöst.
Ich glaube, das hat sich innerhalb der ersten drei Züge komplett gelöst.
Ja, yes, okay. Dann werde ich es einfach demnächst spielen
müssen. Weil die Ikonografie ist auch sehr eindeutig, sprachneutral sehr schön. Ja.
Es sieht aber auch klasse aus. Ich meine, das Material, das Artwork, das ist echt super. Und ich hatte die ja gar nicht auf der Uhr. Das ist ja. Ja, dem habe ich den ganzen Abend gefeilt, du. Aber Pero Loco Games, die machen ja schon ein paar coole Sachen. Also ich habe mir auch Phoenix New Horizon gekauft gehabt auf das Spiel. Diesmal mal gewartet, bis es auf Deutsch rauskommt. Also bei Frosted. Habe es auch noch nicht gespielt, aber die Regeln sind schon drinnen. Die haben schon einen geilen Stil, auch allein von den Miepel etc.
Das stimmt.
Ist das schon? Also es ist mal was anderes als dieses Einheitsbeige, dem ich hier auch nicht ganz unaufgeschlossen bin. Aber es sieht halt einfach ja ein bisschen punkiger aus, also im generellen Auftritt.
Ja, das stimmt. Ganz cool. Ja, aber wie gesagt, im ersten Augenblick erschlägt es, aber dann ist das wirklich sehr eingängig. Und es wirkt, wie gesagt, auch diese Plättchen und Figuren, wie du schon sagst, das passt alles so synergiemäßig zusammen. Du hast Karten, dann legst du Plättchen drauf und die verschmelzen mit der Karte zusammen, dass es wieder ein einheitliches Bild ergibt. Sowas mag ich auch, wenn das so designtechnisch einfach funktioniert. Dann hat man auch noch schön so ein Zahnrad, das fand ich auch sehr cooler Mechanismus. Du kannst deinen Zug quasi manipulieren, du musst dich den nächsten Zug nehmen, du kannst in drei Schritte laufen und sagst so, okay, jetzt überspanne ich das Zahnrad und laufe nochmal zwei Schritte mehr, dann gibt es zwei Zahnrad. Positionen kaputt dafür quasi. Die kannst du aber im Laufe des Spiels immer wieder reparieren. Und das ist irgendwie, das hat sich alles so fluffig und schlüssig angefühlt, so verzahnt, wie man so schön sagt, ja. Genau, da kommt der nächste.
Da kommt der nächste. Wahnsinn.
Ja. Ich bin die ganze Zeit nur am Nicken. Das sehen natürlich die Zuschauer im Podcast
von,
nicht.
Ja, vor allem die Zuschauer im Podcast.
Die Zuschauer, genau. Ja, Zuhörer. Das ist toll. Ich habe das Spiel gerade hier auf meinem Schoß liegen und es ist einfach nur toll. Und ich habe es gerade das Gefühl, möchte ich es auspacken. Aber dieser Karton, muss man auch mal dazu sagen, ist kleiner als die normale Spielschachtel, ein bisschen kleiner.
Ja.
Aber auch randgefüllt, bis oben hin voll. Und auch materialtechnisch einfach klasse. Die ganzen Materialien, der Stein, das Tintenfass, was war das noch? Gold und
Bauholz.
Ich hab's nicht erkennen können.
Vor allem das Gold, ne? Vor allem das Gold, wie wertig das ist.
Das ist leider kein. Deswegen ist der Karton so schwer, ne?
Genau.
Ja. Echtes Gold reingeworfen.
Echtes
Gold.
Ja,
das ist alles bedruckt, die Miepel sind bedruckt. Ich finde, die sehen ein bisschen aus wie kleine Marios.
It's me.
Ja, das stimmt.
Die pragischen Marios. Nee, es ist toll, es ist einfach.
Es hat auch eine unglaubliche Tischpräsenz, muss man dazu sagen. Ja. Und wie gesagt, 90% des Spiels dreht sich eh oben auf dieser Uhr selber und der Rest sind eigentlich Leisten oder halt die kaputten Scheiben, die man sich dann von Spielbrett holt. Dann guckt man eigentlich nur drauf, wenn man die Aktion triggert auch. Ansonsten guckt man wirklich nur oben auf den Aktionsbereich.
Ja, haben wir eigentlich schon gesagt, was wir machen? Wir reparieren die Uhr, die Ziffernblätter und die Sternzeichen reparieren wir.
Und das alles für Punkte.
Das
ist alles für Punkte. Ganz originell.
Genau, und am Ende gewinnt der, der am meisten Uhren gebaut hat. Nein. Punkte gemacht hat.
Genau.
Aber es ist auch wieder schön, das ist auch wieder keine Rundenzeit. Das ist ja nicht ein bisschen Runden, sondern
Es ist entweder, wenn die Uhr fertig gebaut ist, endet das Spiel. Oder es gibt so eine Harnleiste, die immer unter bestimmten Bedingungen, wie zum Beispiel man macht so einen Rückruf, man holt sich die Miepel zurück oder so. Oder man, Apostel heißen die, ne? Mhm. Kauft Apostel ein, dann geht dieser Hahn weiter. Und wenn der dann durchgelaufen ist, dann endet das Spiel auch. Die haben es geschafft, mit der Uhr zu Ende bauen, ne?
Ja, mit der Uhr zu Ende bauen.
Auch nur Erstpartie, muss man jetzt auch mal dazu sagen, bei uns. Weil, ja, neues Spiel.
Ich bin gespannt, ob ich nach der Erstpartie überhaupt noch an diese Punkte rankomme, die du mir gegönnt hast.
Ja, mir hat eine Münze gefehlt. Ich hätte sie so fertig gemacht und dann kam ich nicht an diese Münze dran.
Und dementsprechend konnte ich alles machen und alles tun, was ich noch wollte, mit Kettenzüge. Ich habe das Punkteplättchen zweimal umdrehen können. Ich war überall fast an die 200 dran. Also mehr Punkte könnte ich auch nicht checken können. Also ich weiß nicht, ob ich da jemals nochmal drankommen würde.
Kannst du ihn ja zum Recall einladen.
Zum Recall? Oh, sehr schön.
Ja. Aber Bewertung?
Ja.
Jetzt bin ich echt gespannt. Weil ihr habt ja vorhin relativ hoch schon bei Recall gemacht, aber was immer noch unter Revive ist. Und da bin ich
auch gespannt. Ich würde es aktuell, glaube ich, so auf Revive-Höhe, auf eine 9 setzen.
Ja, ich bin auch bei Revive so 9.
Okay, ich brauche Recall nicht. Geil. Danke. I just saved some money.
Es ist auch günstiger gewesen. Es war jetzt auf der Messe für 60 Euro diese Abverkaufdinger. Ich weiß nicht, wie es ist. Kommt auch bei Frosted, ne?
Oder? Alloy kommt bei Frosted, ja.
Ja. Wie teuer ist dann auf Frosted, Deutsch?
Genau. Ist? Aber wahrscheinlich weniger Preis, wahrscheinlich. Kann ich irgendwo aus, ja.
Ja.
Ich meine, du musst ja nicht, also die müssen ja nicht wirklich was ändern, außer die Übersetzung. Das Material bleibt ja komplett gleich. Da ist ja nichts drauf, was irgendwie geändert werden muss.
Stimmt. Da ist irgendwo ein Wort drauf.
Von daher müssen die eigentlich nur einen guten Übersetzer finden und das vielleicht, dass die Anleitung noch ein bisschen besser schreiben. Dann ist alles gut.
Ja.
Ja, aber auf jeden Fall ist das unser zweiter Pick.
Von vielen.
Von vielen. Ich glaube, es fehlt noch eins, da ist unser Pile auch durchgespielt fast, außer ein paar Erweiterungen. Ich kann es einfach nicht. Ich kann nicht was liegen lassen. Ich muss die Regeln lesen, ich muss das gespielt haben, das Spiel.
Dann kann ich nachvollziehen. Ich gucke gerade nochmal wegen den Autoren. Die haben nämlich, das ist ja ihr zweites Spiel. Und ihr erstes Spiel war Virus Roll and Write.
Ja, super Ding.
Ja, aber ich meine nur, ne, von der Komplexität her, von wie die jetzt gesprungen sind, ne? Von einem Roll and Write, was, ne, also es gibt natürlich tolle Roll and Writes da draußen, aber sagen wir mal, es ist nochmal was anderes, ein Roll and Write zu machen, versus eben so einem Brecher wie Orlodge.
Ja, aber das ist, wir haben jetzt auch mit der Jule gesprochen, die Ehemann von Chris, die auch Fossilien gemacht haben, oder Alge Inc. Und die sagten auch, wenn es nach denen gehen würde, die persönlich, würden die nur Expertenkrache raushauen, ohne Ende. Aber die Verlage wollen sagen, ja, könnt ihr auch ein bisschen was machen, was zieht, was ein bisschen mehr für die Masse ist.
Die wollen nur Familien- und Kinderspiele.
Und es ist halt einfacher auch, dass es einfacher auf den Markt zu bringen und braucht nicht so viel, sage ich mal, relationelle Betreuung. Das nennt man das nochmal, das Balancing ist auch deutlich einfacher bei solchen Spielen. Und die Moore ist lange und was.
Und vor allem hast du ja meistens auch viel mehr Material bei so einem Kracher drin.
Ja.
Und hast auch einen höheren Preispunkt, was ja auch viel mehr abschreckt. Ja, da verstehe ich schon, warum die ein oder andere Verlage das auch so sagen.
Ja, da kann ich mir das genauso vorstellen, dass sie erstmal irgendwie beim Verlag reingegangen sind irgendwo und sich erstmal einen Namen gemacht haben und dann sagen, so, jetzt können wir unser Spiel, was wir irgendwo im Hinterköpfchen haben, weitermachen.
Ja. Cool. Ich freue mich da drauf.
Ja,
ich auch. Das muss ich nämlich auch noch spielen. Das liegt hier auch. Ach, genau, ihr kommt einfach vorbei und erklärt es mir.
Und wenn ihr da vorbeigefahren seid, fahrt ihr einfach ein paar hundert Kilometer weiter. Und bringt es mir dann nochmal bei, nachdem ich die Regeln ja schon verzweifelt war.
Wir sind ja über Weihnachten in Wien, du kannst einfach runterkommen, die paar Kilometer.
Das hört sich jetzt gar nicht so schlecht an. Erstmal gemeinsam so ein die Pizzana-Leberkäse, das wird schön.
Ja, genau.
Die edelste Sorte des Leberkäses. Sorry an alle Pferdefreunde. Dann würde ich doch einfach mal das Thema schnell wechseln, bevor ich mir hier allzu viel Hate abhole. Das könnte böse enden. Und ich kann natürlich solche Aussagen natürlich sagen, aufgrund dessen, dass ich hier jetzt rock hard 1977 drauf bin. Genau. Ja. Rockhard 1977 von Strohmann Games jetzt auf Deutsch rausgekommen. Ist ja ein Spiel, was ja letztes Jahr schon bei Devir Games rausgekommen ist. Von Jackie Fox, die scheinbar auch in der Zeit mal Musikerin war. Und es ist ein, wie soll ich sagen, ein Worker-Placer, der mal wirklich thematisch ist, der sich thematisch anfühlt. Die Regeln sind viel zu umfangreich. Die sind, ich gucke jetzt nochmal nach, Moment, jetzt wird er mich blättern. Das Ding hat 23 Seiten Regeln für ein Spiel, was eigentlich relativ seicht ist. Also relativ seicht, ne, sind 2,5 in Komplexität von 5 auf BGG. Es ist relativ schnell erklärt, aber es ist sehr umfangreich erklärt. Also relativ viel, nochmal. Es ist relativ leicht erklärt am Spieletisch, es ist aber viel zu detailliert im Heft geschrieben. Genau. So, was machen wir denn? Wir sind junge Musiker und möchten hier Profi-Musiker oder Weltstars werden. Und das können wir dann versuchen innerhalb von 9 Runden. Und jede Runde ist aufgedröselt nach 5 Phasen. Wir haben die Vorbereitungsphase, da kommt ein Ereignis, das dann für diese Runde gilt. Dann kommt die Tagesaktionsphase, die Abendaktionsphase, die Nachtaktionsphase und dann eine kurze Aufräumphase. Wir gehen einem Beruf nach. Das ist sehr lustig. Ich finde das total, also es hat einen gewissen Witz hier und da, das Spiel. Zum Beispiel kannst du Masseur sein und du arbeitest da aber eventuell am Tag, am Abend oder sogar nachts und kriegst auch unterschiedlich Geld. Würfelst ja in dem Fall am Anfang der Runde, um zu wissen, zu welcher Tageszeit du als Masseur arbeiten gehst. Genau. Ja, sagen wir mal, wenn das am Tag ist, kriegst du nur $1 Lohn. Wenn du Masseur nachts bist, kriegst du $3 Lohn. Wir werden das jetzt nicht weiter vertiefen, aber ja, lest zwischen den Zeilen. Genau. Pun not intended. Genau. Und was wir ja da nichts, ist nichts anderes. Du hast ein großes Spielbrett, dann hast du die Tages-, Abends- und Nachtaktionen da eben drauf gedruckt und du hast eigentlich pro Phase immer nur eine Aktion. Du hast deinen Miepel, den stellst du dann entsprechend auf die Aktion und du versuchst da eben deine Fertigkeiten zu erhöhen, deine Berühmtheit zu erhöhen und dich promoten zu lassen, eine Crew anzuheuern oder Abendphase kannst du dann entsprechend auf Bühne gehen oder ein Sondergig eingehen und nachts, du bist ja ein junger, wilder Musiker, kannst du dann halt noch um die Häuser ziehen. Da gibt's halt so ein paar verschiedene Stapel an Karten und da stehen halt auch noch ein paar, kriegst vielleicht Boni oder einen Malus etc. Ist sehr, sehr thematisch aufgezogen. Jetzt werden uns natürlich die paar Aktionen nicht reichen und da kommt ein schöner Twist in dieses Spiel rein und zwar gibt's da schöne Bonbons. Weil Rockstar nehmen Bonbons. Mhm. Genau. Und da kannst du auch, wirst du deine Zuckersucht auch erhöhen. Du wirst dann, sobald du ein paar mehr Bonbons genommen hast, quasi so ein Suchtlevel haben, dass du dann entsprechend immer für Unterzuckerung würfeln musst. Heißt, wenn dein Würfelwurf unter deiner Sucht ist, also was weiß ich, du hast eine Suchtlevel von 3 und du würfelst unter einer 3, also das war nur 1, dann bist du unterzuckert und musst für die nächste Tagesaktion quasi zur Erholung ins Hospital zum Beispiel, um da erstmal nochmal auszunüchtern. Ist aber ganz cool, weil du ziehst dann halt nochmal eine Karte und auf der Karte kannst du 0 bis 2 Aktionen mehr bekommen zu deiner Standardaktion.
Und das verändert es halt dann schon. Und da bist du permanent da am Denken so, ja, muss ich jetzt hier nochmal das machen? Ja, will ich das hier so? Also es gibt dir nochmal eine größere Geschichte. Geld ist sehr, ist am Anfang rar, du wirst es aber brauchen, ja. Deswegen musst du deinem Job entsprechend auch nachgehen. Da geht dann halt auch eine Aktion, ne? Also zum Beispiel, wenn ich nachts arbeite, dann kann ich halt nachts nicht mehr ausgehen, außer ich nehme Bonbon. Dann kann ich auch eine zweite Aktion oder eine dritte sogar machen, ne? Aber wenn du das nicht tust, dann hast du erstmal, ja, eine ganze Aktion oder eine ganze Phase verpasst durch die Arbeitsphase. Du kannst auch irgendwann oder jederzeit den Job kündigen. Das machst du am besten dann, wenn du deine Tantieme schon hochschrauben konntest, weil du einen Plattenvertrag hast etc. Dann wirst du nämlich auch in der Aufräumphase, in der letzten Phase dann eben auch, ja, kriegst du eben nochmal Geld dafür, dass du schon eine kleine Berühmtheit bist. Das Spiel endet entweder nach 9 Runden oder vorzeitig nachdem einer 50 Ruhm erlangt hat oder 50 Siegpunkte erlangt hat. Genau. Das Thema findest du in dem Spiel überall. Sei es jetzt das Geld, was du bekommst, das sind wirklich so Dollarformen, ne? Das ist Papiergeld. Das sind irgendwie so ein paar Münzen. Und Papiergeld ist, ich würde schon fast sagen, ich habe es ja nicht überall drauf geguckt, aber individuell angemalt, also sprich, ne, so eine Telefonnummer, ruft mich an, ne, solche Geschichten oder einfach irgendwie so ein bisschen anders gezeichnet. Ganz cool, also so wie du dir halt so abgenutzte Dollars aus den 70er, 80er Jahre irgendwie vorstellst, dass da nichts Weißes dran hängt, ist schon alles. Genau. Was auch ein mega Thema ist, ist dein eigenes Spielertableau ist in Form eines Verstärkers und dann hast du halt auch noch so Drehknöpfe und da kannst du eben auch verstellen, wie deine Fertigkeiten sind, ne? Also da trackst du eben deinen Fortschritt entsprechend auch. Auch das fühlt sich total cool an und dann ist so ziemlich jeder Charakter, weil es gibt verschiedene Musiker, die du spielen kannst und die haben alle auch noch individuelle Fähigkeiten. Dann hast du auch noch einen Manager, die haben auch unterschiedliche Fähigkeiten und dann kannst du noch auf Spielendwertungskarten spielen, die dir da auch nochmal Siegpunkte bringen. Heißt, es gibt genug Variationen in dem Spiel, dass du es halt auch ein paar Mal so auch durchspielen kannst und Spaß dran haben kannst. Wir haben es bis dato echt gefeiert. Es fühlt sich echt cool an. Es ist gar nicht kompliziert. Wie gesagt, meine Hürde waren die Regeln, weil ne, 24 Seiten für ein Kennerspiel sind schon viel, finde ich. Mhm. Für ein leichteres Kennerspiel. Und eigentlich ist das, was du tust, relativ einfach. Ein, zwei Übersetzungsschwächen hat es dann doch, was ein bisschen doof fand tatsächlich, weil auf bestimmten Karten, also persönliche Zielkarten, steht Übungsraum und auf dem Spielbrett steht halt Proberaum. Du kannst dir zwar überlegen, ja, okay, das wird das sein, aber für mich ist das irgendwie doof, weil wenn du schon dich auf etwas beziehst, dann sollst du auch vielleicht auch den richtigen Namen haben. Genau. Meine Wertung ist eine 8 von 10. Das hat mich total gecatcht. Es ist eins der wenigen Spiele, also Eurogames, die wirklich vor Thema triefen. Hat echt Spaß gemacht.
Ist das vergleichbar von Thema triefen wie Come Together? Kommt das auch sehr thematisch?
Come Together, habe ich Come Together gespielt?
Wo du deinen Zeltplatz aufbaust, die Bühne hast und dann.
Ah, doch, ja. Come Together habe ich auch extrem gefeiert. Das ist schade, ich hab's da. Ich habe noch gestern drüber nachgedacht, das könnte man eigentlich wunderbar hintereinander spielen oder.
Das hat mich jetzt gerade direkt daran erinnert an diese.
Genau, das. Ja, kann man in die Richtung denken, zumindest mal vom Thema her. Mhm. Ich finde, das Musikerthema ist auch relativ wenig verbraucht. Also es gibt nicht so viel. Und hier hast du wirklich dieses Gefühl, ja, du bewegst was. Am Anfang ist nämlich, hast du halt kaum Geld, ja. Und irgendwann, wenn dann das Geld reinkommt, wird das Spiel auch irgendwie gefühlt schneller, weil irgendwann hast du so viel Geld, da brauchst du gar nicht mehr drüber nachdenken. Ne? Also am Anfang bist halt immer so, $2, $3, ja, wie kriege ich das hier zusammen, damit ich diese Aktion mache? Und wenn du es gut gemacht hast, kannst du das Spiel mit $25 oder $27 aufhören und weißt nicht, was du mit dem Geld anfangen sollst, ja. Also irgendwie, das finde ich irgendwie schon cool.
Es gibt die ein oder andere Aktion, die du nur einmal machst, zum Beispiel ein Demo-Tape aufnehmen. Das ist nämlich eine Voraussetzung für andere. Also musst, bevor einen Plattenvertrag machen kannst, brauchst du erstmal ein Demo-Tape, um irgendwo auftreten zu können, also größer auftreten zu können, brauchst ein Demo-Tape. Und um ganz groß so Stadien zu füllen, da brauchst du natürlich einen Plattenvertrag und ganz viel Fertigkeiten etc. Genau.
Wir hatten mal ein Regelvideo vor, weiß nicht, dreiviertel Jahr oder so geguckt, weil wir es spielen wollten mit jemand anderem. Also wir haben es nicht, das Spiel. Deswegen ist jetzt gerade so richtig wieder bei mir angefacht. Das klingt nämlich mega interessant. Es sah mega gut aus von den Aktionen her und so.
Und wenn es thematisch ist. Ich mag einfach mittlerweile, wenn die es schaffen, dass es nicht nur einfach ein Leistungsschubse ist und du hast das Gefühl, du bist eine Punktleistung hochrennen, sondern wenn das Thema einfach an den Tisch gelebt wird. Du hast am besten noch Hintergrundleichte und Rockmusik an und schon, hast du irgendwie das Thema drin und du denkst, ja!
Ja.
Genau. Es ist wieder so ein Eurogame in der Hinsicht, dass ich sage, okay, wahrscheinlich nach 5 Partien werde ich so ziemlich alles gesehen haben. Ne? Das wird dir aber bei fast jedem Euro passieren. Aber Come Together, jetzt wurde es, ja, es ist alles wieder da. Oder was denn? Es ist alles wieder da. Aber Come Together habe ich auch noch. Ich habe es schon lange nicht mehr gespielt, ja. Ich habe es aber auch noch aufgrund dessen, weil ich es thematisch fand. Und das ist hier, wird es bei dem Spiel genauso sein. Das wird nicht ausziehen, weil es einfach cool genug ist, dass du sagen, komm, spielen wir das nochmal. Selbst wenn du es jetzt zum 10. Mal spielst, über längere Zeit hin, glaube ich, wird das nicht alt werden, das Thema. Wenn es natürlich 10-mal hintereinander spielst, hast du es natürlich irgendwann satt.
Ich glaube auch, dass es bei jedem Spiel so, da kann es noch so gut sein, wenn du es 10-mal hintereinander spielst, kannst du kotzen.
Das ging bei Revive nicht so.
Ich glaube, wenn ich 10 Tage lang hintereinander Revive spielen würde, würde ich kotzen.
Okay, 10 Tage hintereinander ist vielleicht krass, ja. Point for you.
Ja. Genau. Das war cool. Aber ich freue mich auch drauf auf die nächste Partie Warcard. Bin mal gespannt, ob der Yogi dann irgendwie die Regeln drauf hat. Weil der hat schon 3-mal gelesen, aber er hat es noch nicht gespielt.
Aber also, wir können sie jetzt auf Deutsch von Strohmann Games runterladen
und feuern regeln. Ja, okay. Ja.
Also wie gesagt, es war für mich auch ein Pain, mich da durchzufräsen, weil wirklich es relativ umfangreich ist. Hier und da sind auch bestimmte Informationen nicht so gehighlightet, wie sie gehighlightet werden sollten, meines Erachtens.
Man kann also nicht querlesen und hat alles so verstanden.
Genau, das ist ich vergleiche immer gerne, also oder eine der besten Regeln, die ich, wie ich finde, sind die Regeln gewesen von Alea damals, wo du halt in der einen Spalte gelesen hast, wie das Spiel ging, also umfangreich, und dann hast du eine kleine Spalte nebendran, die dir nur noch in Stichpunkten nochmal das in Erinnerung gerufen haben. Das war doch bei Bogen von Burgund so.
Echt? Oh. Echt bewusst.
Und das
auch die Anleitung genauso wie ich niemals gelesen.
Ja.
Ich habe immer nur mitgespielt.
Ja. Es gibt wirklich gute Regeln draußen und ich finde es irgendwie schade. Ja, die haben auch wieder da versucht, das ein bisschen thematisch alles so einzubetten. Hätten sie meines Erachtens gar nicht gebraucht. Das Spiel an sich ist thematisch genug, da brauche ich nicht noch diesen Abholer im Regelwerk. Aber vielleicht liegt es halt auch daran, ja, dass es dann doch vielleicht ein bisschen in dieses Amerikanische reingeht. Also eins der schlimmsten Regeln, die ich letztens gelesen habe, war Zombicide, weil da so viel erklärt wird.
Für die
3 Aktionen, die du da machst, ja. Das Spiel hast du in 10 Minuten erklärt. Hey, das ist ein Kniffel, was nur ein bisschen mit Zombies ist, ja. Oder so überdrückt, überspitzt ausgedrückt, ja. 3-4 Geschichten erklärt, Punkt ist, ja. 10 Minuten. Und ich quäl mich durch diese Regeln und sag so, okay, oh mein Gott, das werde ich mir doch niemals merken können. Ja. Und ich lese Regeln gern, ja.
Ja. Endlich noch einer.
Also, ich erkläre gern und lese das gern. Aber gut, dann kommen wir doch. Ich habe alle Informationen gesagt, oder? Na, kommen wir nochmal. Rockhard 1977, 2 bis 5 Personen. Ich würde es tatsächlich auch empfehlen, es wirklich mit 4 Personen etc. zu spielen. Da gibt es quasi eine Variante zu zweit oder zu dritt, aber es lebt davon, ne, dass bestimmte Aktionsfelder einfach belegt sind. Und das passiert dann halt zu zweit nicht so
stark. 45 bis 90 Minuten ab 14 Jahren werden Bonbons nicht Bonbons genannt, sondern anders, hätten sie wahrscheinlich 18 draufschreiben müssen. Und Komplexität 2,5 von 5, meine Wertung 8 von Jackie Fox, rausgekommen bei Devir Games und nun bei Strohmann Games auf Deutsch.
Sehr schön.
Basti.
Ja, apropos Leistengeschubse. Ich stelle jetzt Flossenschlag vor.
Oha.
Oha, genau.
Da bin ich gespannt.
Ich auch.
Ich auch.
Also, Flossenschlag war ja erst so, also thematisch schon mal, ich bin jetzt nicht so der Fischmensch, deswegen wäre für mich Flügelschlag meistens besser oder Schwingenschlag, auch wenn es Drachen nicht gibt, aber Fische waren jetzt nicht so mein Steckenpferd, aber ich dachte mir, komm, hast alle Spiele gespielt, also guckst du dir auch Flossenschlag an. Flossenschlag sollte, war ja schon angekündigt, dass es seichter sein soll als Flügelschlag und das ist es auch. Wir haben wie bei Flügelschlag halt wieder Tableaus vor uns liegen, nur dieses Mal aber halt nicht von links nach rechts, dass wir die werten, sondern von oben nach unten. Da wir natürlich mit unseren Tauchermiepeln, die wir dabei haben, das sind halt 6 Stück, da können wir halt in die Tiefe abtauchen. Hier bekommen wir pro Reihe halt unterschiedliche Sachen, also sprich entweder kriegen wir neue Karten, also sprich neue Fischkarten, dann neue Fischeierkarten oder Fischeier auf die Fische. Also jeder Fisch kann genau ein Ei immer fassen. Das heißt, hast du halt zu wenig. Ganz am Anfang hast du halt auf deinem Tableau schon Startfische, auf die werden dann auch schon welche gelegt. Aus diesen Eiern können dann Kleinstfische schlüpfen und diese werden dann zu Schwärmen zusammengebildet. Das ist eigentlich so dieser Hauptpunkt. Die Schwärme, die bringen dir halt auch die meisten Punkte. Das versuchst du halt immer. Das heißt, 3 kleine Fische zusammen sind ein Schwarm. Es gibt hier unterschiedliche Zonen. Also es gibt halt eher die obere Lichtzone, wo du dich aufhalten kannst. Die Dämmerzone und die Mitternachtszone. Dementsprechend wollen halt die Fische sozusagen ansiedeln oder halt leben. Ja, Grunde genommen ist es halt wie bei Flügelschlag oder auch wie bei Schwingenschlag, dass du halt deine Tierchen ausspielst. Die bringen ja Punkte für sich. Sie bringen entweder Soforteffekte mit oder Punkte, die du triggern kannst. Also sprich, dass du die kleinen Fische, die geschlüpft sind, bewegen kannst, sodass sie halt einen Schwarm bilden können. Oder halt, dass alle auch manchmal davon profitieren. Das heißt, sie können halt alle zusammen ein. Dann zum Beispiel auf jedem Tableau kann man dann Fische bewegen oder halt Eier schlüpfen lassen oder. Dementsprechend bringen aber die Fische dann auch mehr Punkte für denjenigen, der sie ausgespielt hat. Es gibt Punkte am Ende und am Ende, das sind halt immer so, dass dann ist da zum Beispiel, du sollst ein Ei und einen Fisch auf der Fischkarte liegen haben, dann kriegst du 10 Punkte. Und ja, das ist eigentlich so grob auch schon alles, weil klar, es gibt noch Raubfische. Die Raubfische legst du auf kleinere Fische, die sie dann fressen. Dadurch bekommst du dann halt pro Fisch, der unter diesem Raubfisch dann liegt, einen Punkt. Ansonsten gibt es noch die Wochenaktionen. Das heißt, pro Runde, wenn alle 6 Miepel aufgebraucht worden sind in einer Runde, dann endet eine Runde. Das war aber auch wie bei Flügelschlag. Dann gibt es eine Zwischenwertung. Diese Zwischenwertung passiert dann auch sofort. Die wird dann alles auf dem Block Ei nachgehalten. Es gibt festgelegte, aber es gibt auch ein Tableau, wo du einzelne drauflegen kannst, Wochenerfolge. Also sprich, wer am Anfang, dann zählt jeder kleine Minifisch 2 Punkte oder jeder Schwarm zählt halt 3 oder 4 Punkte und so weiter und so fort. Und ja, das machen wir dann, ich glaube, 5 Runden waren's. Doch, ich meine 5 Runden und dann ist das Spiel vorbei. Dann gibt es nochmal eine Endwertung. 4 Runden sind es genau. Und ja, dann sind wir durch. Genau, das ist aber eigentlich...
Das fühlt sich jetzt schon ein bisschen öde an.
War es auch.
Ist es denn auch so, dass die Züge, also die Aktionen immer weniger werden pro Runde oder ist es da gleich?
Nein, du hast immer 6 Züge. Also es wird nicht so wie bei Flügelschlag, war es ja so, dass es immer weniger wurde. Die Cubes sind ja dann da geblieben.
Ja, genau, das fand ich ja mal interessant, dass du anscheinend mehr Züge bekommst, weniger Züge. Das ist
genau, und hier cool. Besteht es wirklich eigentlich nur daraus, entweder du spielst Fische aus, die dir Punkte bringen, dann diese Eier, die dir am Ende Punkte bringen, die zählen halt wie bei Flügelschlag und Co. auch immer einen Punkt. Mhm. Oder halt die Fische, die zählen ja auch einen Punkt. Oder halt diese Schwärme, die zählen dann 6 Punkte. Das heißt, wenn du 3 Fische zusammenbringst, dann hast du 6 Punkte. Dann, die sind dann schon ein bisschen mehr wert. Darauf versucht man auch eigentlich hauptsächlich zu spielen. Und halt auf hohe, große Fischkarten eigentlich. Und das war es eigentlich, muss ich sagen. Auch das Material ist nicht ganz so hochwertig wie die von den Vorgängern. Weil es gibt hier keine Deluxe-Komponenten, außer du kaufst sie dir zusätzlich dazu. Die sind nicht schon von Anfang an in dem Spiel mit drin.
Das war aber bei Flügelschlag auch nicht.
Bei Flügelschlag waren aber doch die Eier drin.
Die Eier waren drin, ja.
Ja, die anderen waren Papptoken, aber die Eier waren drin nicht. Hier hast du die Eier, das sind auch nur Papptoken und du drehst sie um, dann hast du einen Fisch.
Okay.
Das sind aber viereckige Plättchen. So. Sehen nicht mal schön aus. Also ich fand die nicht so schön. Die Zeichnungen sind wieder schön, die Illustration. Da muss man, kann man nichts sagen. Ne? Also wer so die Unterwasserwelt mag und so Fische gerne sich immer so anguckt und auch den Flavortext, ne, der steht auch wieder da drauf, auch Infos dazu, das ist auf jeden Fall, aber es ist wirklich drauf runtergebrochen auf das, ja, Nötigste. Also sprich eigentlich, was man damals ja bei Flügelschlag hatte, diese Eiertaktik, Eierlegtaktik, so, man haut einfach alles voll mit Eier und kriegt am Ende viele Punkte plus gute Vögel, die du da hast und fertig ist. Hast sie hier runtergebrochen. Da ist es hauptsächlich der Grund. Also, dass du die Eier hast oder die Fische, die bringen ja beides einen Punkt und fertig. Also aus dem Grund. Und du gehst einfach immer nur diese Leiste runter, um das zu bekommen. Ihr triggert auch klar ein bisschen was. Immer bei deinem ersten Mal, wenn du abtauchst, hast du unten einen Bonuseffekt, den du pro Runde einmal triggern darfst. Danach, wenn du die Spalte nochmal runtergehst, dann darfst du es nicht mehr triggern. Ja. Das ist eigentlich alles. Wie gesagt, die Illustrationen sind schick. Die Karten sind nicht so schön hochwertig wie bei Flügelschlag. Die hatten ja dieses Line-Finish oder
genau,
so. Genau, Line-Finish. Bei denen jetzt nicht. Die sind schon dicker, also ne, schon gute Karten, aber die haben dieses...
Da ist kein Line-Finish drauf. Das finde ich aber echt schade, weil das hat
das ja... Das macht Stonemaier aus, ne?
Und genau,
das
fand richtig.
Ich eigentlich auch schade, weil das bei beiden anderen Spielen drauf war. Aber ich meine, hier war es nicht drauf. Also es fühlte sich nicht genauso an wie die anderen Karten. Und ja, es war wirklich für den Einstieg. Also es soll ja auch das Spiel sein für Leute in diese Flügelschlagwelt. Ne? Das Spiel soll den Einstieg liefern für Nichtspieler, um in diese Flügelschlagwelt.
Aber ich finde, Flügelschlag ist schon ein Spiel, was man Nichtspielern auch beibringen kann.
Genau, das habe ich halt auch gesagt. Deswegen finde ich das eigentlich schade. Weil ich dachte, jetzt kommt hier zum Beispiel mit Flossenschlag das Spiel, weil viele konnten ja nicht, oder sagen wir mal, es hat ja die Gemeinschaft gespalten bei Schwingenschlag. Ne, Phil?
Ja, du willst ja keinen Namen nennen, nicht wahr?
Genau. Und du meintest ja, dass es dir, ne, mit Drachen gibt's nicht, bla, ist doof. Und du fandst das schöner, wenn es da auch so Flavortext und drauf gibt. Deswegen dachte ich halt, Flossenschlag macht jetzt sozusagen hier den Schwingenschlag-Move. Ist komplex wie Schwingenschlag, aber halt Flavortext und Tiere, die man kennt. So. Hat's aber nicht. Es wird einfach seichter. Wie gesagt, meine Mitspieler und Spielerinnen, die haben das sehr gerne gespielt. Die fanden das auch gut. Auch in einer Partie auch nicht alle. Die hatte das auch recht langweilig gefunden, weil wir hatten uns irgendwann angeguckt, saßen uns gegenüber. Ja, wann ist das jetzt mal zu Ende? Also es war
also wenn das aufkommt im Spiel, ist das kein gutes Zeichen. Genau. Ja,
aber ich glaube, es ist auch da immer, kommt auch immer so ein bisschen drauf an. Wir hatten ja vorhin auch das Gespräch mit, ne, von wegen leichte Spiele, komplexe Spiele. Und das ist jetzt auch wieder der Versuch, nochmal runterzugehen, noch eine breitere Masse da aufzumachen. Da holst du nicht unbedingt die Fans ab, die Kennerspiele Plus spielen, sondern eher die Fans ab, die halt vielleicht Flügelschlag ein bisschen zu kompliziert fanden.
Ja. Also wie gesagt, das Tableau super schön gestaltet, ne, mit dieser Unterwasserwelt und so, das haben sie wirklich schön designt. Du brauchst einen großen Tisch, weil natürlich, wenn jeder also ein riesen Tableau vor sich liegen hat, wo viele Karten drauf sollen, und das können ja 5 Leute spielen, dann wird schon voll auf den Tisch.
Ja, fairerweise war das aber auch bei Flügelschlag auch schon so, ne?
Ja, ja, aber Schwingschlag ja auch, du hattest ja, ja auch ein Tableau und so. Also das ist auch vollkommen in Ordnung, das ist super schön gestaltet. Das Artwork und die Illustrationen sind auch schön, sind 125 Fischkarten drin. Du hast nochmal 10 Startfischkarten, das heißt, die bekommst du am Anfang. Aber ansonsten, ja, es gibt halt noch das, dass du Fische abwerfen musst. Also du wirfst halt Karten ab, die du auf der Hand hast, um andere Fische auszuspielen. So kannst du halt die dann ausspielen, weil du hast sonst keine wirklichen Ressourcenkarten. Außer das, also entweder die Eier, die Minifische oder die Karten, die du auf der Hand hast, wirfst du ab. Das sind die Ressourcen, die du brauchst. Fertig. Punkt.
Also, wo ich das erstmal von Flossenschlag gehört habe und dann gemerkt habe, okay, es ist kein April-Scherz.
Das hatte ich auch damals gedacht.
Ja, in dem Moment habe ich gedacht, oh ja, könnte funktionieren, weil ich bin ja Anglerstochter, ne? Mhm. Und gerade so dann vielleicht so meinen Vater und seine Brüder, also hier meine Onkel, so diese Generation an den Tisch zu bekommen, so übers Thema, war der Gedanke so, oh ja, das könnte funktionieren.
Ja, aber könnte ja funktionieren, spielen die viel, wenn sie ja eher Nichtspieler sind?
Gar nicht. Skat.
Ja, aber dann könnte es funktionieren, weil das ist schon eine sehr seichte Variante davon.
Ja, wobei von Skat auf Brettspiele rüberzugehen, ist das eine verdammt große Hürde. Da musst du erstmal mit ein paar Karten spielen, die wirklich Kartenspiele sind, aufarten. Ne? Also,
ja, da müsste man einen sehr großen Weg gehen von, keine Ahnung, Rebel Princess, also irgendwelche Stichspiele und weiß ich nicht. Ja, nee, aber so gedanklich war halt einfach, damit könnte man bestimmt ein paar auch thematisch ins Hobby ziehen oder ansprechen. Der Gedanke war schon eigentlich da, weil wir haben ja auch schon mit meiner Oma Flügelschlag gespielt. Mhm. Und das hat funktioniert. Also da hatten wir dann auch gesagt, okay, wir nehmen jetzt nicht hier die Zielkarte mit rein und die...
Das hat uns aber auch nicht voll gemacht.
Genau.
Einfach nur darauf hingespielt, Vögel auszuspielen und ein bisschen Eier zu sammeln und so. Hat wunderbar funktioniert und der ist auch gut verstanden.
Ja, richtig. Also von daher war eine einfache Variante halt mit einem anderen Thema, war jetzt so der Gedanke bei mir, kann bestimmt funktionieren.
Ja. Es wird auch so eine Fangemeinde haben.
Ja, bestimmt. Ich könnte ja allein einen Monolog darüber halten, was ich von Schwingenschlag und Flügelschlag und so weiter halte und welche Vorteile was hat.
Also Schwingenschlag kann komplett weg. Schwingenschlag kann komplett weg. Das ist unnütz.
Schwingenschlag?
Ja, natürlich. Wenn du ein Fantasy-Spiel willst, dann kaufst du ein Fantasy-Spiel mit
da sind wir unisono, ja.
Ja, das ist bei mir nicht so, weil ich finde halt, Schwingenschlag macht halt das, was mich bei Flügelschlag immer gelangweilt hat, besser.
Aber hast du alle Erweiterungen von Flügelschlag?
Jo. Weil und damit ich finde, bei Schwingenschlag braucht es halt dann die Erweiterung nicht mehr. Das fand ich ja ganz praktisch.
Was ich am schlimmsten finde bei Schwingenschlag ist, also ich mag Flügelschlag so, wie es ist. Es ist ein finde ich, abgerundetes, perfektes Spiel für das, was es ist. Es macht jetzt nichts. Es ist nicht hochkomplex. Es ist nicht, weiß ich nicht, es ist einfach cozy. Eben das Wort hat mir so gut gefallen. Das Spiel ist cozy. Du spielst es, es ist perfekt und in sich geschlossen, brauch nicht mehr. Und so ein Schwingenschlag kommt dann auf einmal mit so komischen Münzen her, die deine Aktionsvielfalt mehr bestimmen. Und dann brauchst du die aber auf einmal um eine Höhle auszuspielen oder einen Fisch zu spielen. Diese Münze ist auf einmal so variabel, anstatt einfach zu sagen, ey, du hast am Anfang 8 Vögel und später hast du nur noch 5 Vögel oder 4, ich weiß nicht.
Aber Schwingenschlag wollte ja auch mehr sein als Flügelschlag.
Ja, aber...
Aber das mit der Münze fand ich gerade, die Variabilität fand ich ja viel schöner, weil du konntest, entweder baust du dir die Höhlen damit oder du nutzt sie halt für weitere Züge. Also ich fand
ja, oder für einen Vogel oder dann hast du auf einmal eine Höhle, die generiert dir eine Münze, eine andere Höhle generiert dir einen Furz. Also ich fand das so bäh vom Spielgefühl her.
Okay, wir haben es auch noch einmal gespielt.
Ja. Aber ich fand's halt so bäh. Also ich rede ja nur von mir. Deswegen, ich sag ja, ich könnte so einen Monolog darüber halten, wie kacke und wie...
Du magst auch Seti nicht.
Richtig.
Phil auch nicht. Siehst du, kann ich schon sagen.
Dafür liebe ich andere Spiele. Ich liebe Plättchenliegespiele. Und ich liebe hochkomplex. Also ja, jeder ist anders. Hatten wir eben schon mal das Thema.
So soll es ja auch sein. Ich meine, es gibt genug Spiele auf dem Markt. Ne?
Absolut.
Aber also Flossenschlag werde ich mir trotzdem mal anschauen. Einfach um gesagt zu haben, ich habe es mal gespielt. Ich glaube dennoch, dass es, vielleicht gehe ich mit der falschen Erwartungshaltung dran, aber das impliziert ja auch dieses, ne, Span.
Es ist kein schlechtes Spiel an sich, aber wenn du jemand bist, also wie bei mir, ne, dass ich lieber Schwingenschlag spiele mit den höheren, komplexeren Grad, so, dann ist Flossenschlag zu weit unten. Wenn du nur Flügelschlag als Dings nimmst, dann kannst du sagen, ja, okay, dann ist das die seichtere Version von Flügelschlag.
Ja, aber die
noch besseres Reinsmoven.
Die Frage ist immer, braucht es das? Flügelschlag war schon nicht ultra komplex, zumindest mal nicht in der Grundvariante.
Zählt aber als Kennerspiel. Das ist jetzt ein Familienspiel.
Ich nehme an, dass das auch ein Kennerspiel sein wird.
Nee, es gehört zur Blue Line, Familienspiel.
Okay.
Deswegen, nein.
Aber nur, ja, die Frage Blue ist halt Line. Immer nur.
Die haben die Blue Line und die Black Line. Die Black Line ist Kenner und Experten und die Blue Line.
Mag ja sein, ich habe es noch nicht gespielt. Am Ende des Tages sind das auch verschwimmende Grenzen, ne? Aber wie gesagt, ich würde es gern spielen, dass ich es mal gespielt habe. Der Approach ist halt aber immer, wir vergleichen ja mit einem Spiel, was wir an der Stelle perfekt finden. Und dann ist es immer sehr, sehr schwierig. Und da muss sich auch jeder Verlag meines Erachtens auch damit auseinandersetzen, beziehungsweise auch die Kritik aushalten, was sie auch tun, dass die Leute das anfangen zu vergleichen. Und dann ist halt immer die Frage der Notwendigkeit, ja oder nein.
Das ist aber auch das Problem, wenn du ein Spiel rausbringst, hätten sie es jetzt Fischkuttersee genannt.
Genau, richtig.
Würde es keiner mit Flügelschlag vergleichen, aber da sie es einfach Flossenschlag nennen, der richtig. Nachfolger von Flügelschlag.
Ja, und in der Anleitung auch steht, kennst du schon die anderen Spiele aus dieser Spielefamilie?
Dann muss man mit einem Vergleich rechnen. Dann muss man mit einem
Vergleich rechnen. Ein Vergleich ist automatisch.
Genau.
Das ist wie mit Cascadia Rolling River oder.
Im Grunde genommen ist das eine Verkaufsstrategie und die ist ja auch nicht doof, weil so bringst du Leute ran, guck mal, mit Flossenschlag, das ist einfach, dann finden sie das als toll und dann, oh ja, das war schon cool. Und das gibt's auch mit Vögeln und dann, oh ja, super, dann holen wir uns das auch. Darum geht's doch hauptsächlich.
Ja, die Frage ist halt, wie lange sie das durchhalten. Meines Erachtens ist irgendwann das halt so überreizt.
Die Witze gibt's doch jetzt schon, wenn sie jedes Mal ein neues Span rausbringen.
Ja. Nächstes Mal kommt Tatzenschlag. Da hast du irgendwo mit Bären und Tigern und sonstiges.
Katzen. Ja. Bei Katzen wäre ich raus.
Also, der Faustschlag.
Faustschlag. Noch so ein Spruch, weißt du? Faustschlag.
Oh Gott. Ich versuche es nochmal. Hätten wir uns Recall angeguckt? Hätten wir was von Recall gehört, wenn wir nicht Revive kennen würden und so gehypt hätten?
Ja, hättest du dir angeschaut. Ja, weil du, warum das ist. Weil du, also ich glaube, es ist natürlich einfacher, Spiele zu bewerben, die man schon so kennt, die so einen Wiedererkennungswert haben. Aber gerade bei komplexen Spielen, ja, finde ich, da gilt wieder der Name des Autors. Und das gucken wir viel eher, weil Expertenspiele halt wirklich nur für die Bubble sind, meines Erachtens. Da bist du schon Teil einer Bubble, da bist du Hardcore-Brettspieler. Da wirst du nicht ja so einfach reingeworfen, da kennst du einfach die Autoren. Und mit deren Renommee hättest du schon das durchaus ein anderes Spiel draus machen können oder ein anderes Thema draufsetzen können, ja? Meines Erachtens. Bei Spielen, die je seichter sie sind, die einfach quasi dann in einem Geschäft wie Thalia oder so, ne, so eine Buchhandlung, da stehen, die müssen einen anderen Wiedererkennungswert haben. Die müssen fancy, schön etc. sein. Die müssen vielleicht auch an ein vergangenes Spiel und ein anderes Spiel erinnern, damit die Leute dann sagen, das eine war doch schon gut, dann hole ich mir jetzt das auch noch.
Genau, deswegen gibt es ja auch 50 verschiedene Unos und Monopolis oder sonstiges, weil der Wiedererkennungswert, das kenne ich ja.
Genau.
Ich wollte gerade sagen, es stimmt. Also auch eine Knizia hat ja zig Spiele rausgebracht und das ja auch eher im leichteren Segment, aber keiner von den UNO-Spielern kennt den Autor Knizia.
Mhm. Aber du kennst als Expertenspieler oder Spielerin, die schon ganz viele Spiele gespielt hat, du kennst dann eher die Leute. Deswegen kommt ja jeder von uns ja auch, das ist ein Erstlingswerk, das ist was Besonderes. Weil wenn du ein Oldsby hörst, da weißt du ganz genau, was du von dem halten sollst und in welche Richtung es gehen sollte.
Ja, da hast du, Vladimir Succi macht ein Spiel raus, da muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Weil genau.
Das ist meines Erachtens ja dem Succi ja auch passiert. Die Erwartungshaltung hat er ja nicht durchsetzen können, aufgrund dessen, dass unsere Erwartungshaltung aber auch einfach nur immens groß ist oder der Community.
So. Ja, deswegen würde ich das ja auch bei der Bewertung hier ganz mit zwei Zahlen sehen, so wie bei dir. Weil wenn ich jetzt wirklich Flügelschlag und Schwingenschlag nicht kennen würde, wäre es ein super gutes Ding. Das Problem ist, ich kenn's. Das ist einfach so. Das ist einfach genau der Punkt. Und meiner Frau gefällt es auch. Sie sagt zwar auch, dass es zu seicht, aber für sie ist es ein schönes, gemütliches Spiel, so zum Runterzocken. Für mich war es zu wenig, weil ich mich einfach dann irgendwie nach der dritten Runde gedacht habe, so, jetzt könnte es auch vorbei sein, weil im Grunde genommen machst du immer nur dasselbe. Und wenn du dann alles voll gepuzzelt hast, ja gut, was willst du jetzt noch machen? Du kannst, klar, Fische immer fressen lassen, du darfst immer halt Fische abdecken, aber das bringt dir auch nicht so viel, also aus dem Grund, weiß ich nicht. Deswegen würde ich auch, wie bei dir, eine 6 und eine 7 geben, einmal aus der Sicht von mir, so wenn ich sage, ja, schön gestaltet, obwohl es nicht so schön ist wie die Nachfolge, also hier der eigentlich Vorgänger, lustigerweise jetzt im Segment, wenn du es nach der Reihe gehst, Nachfolger. Und ja, es hat Spielspaß, aber es war halt dann in der Hinsicht ein bisschen zu lang und weil ich die anderen kenne, würde ich eine 6 geben. Aber für Leute, wo ich sage, hier komm, ihr fangt damit an, ist es auf jeden Fall eine 7. Weil es ist wieder grundsolide, es macht Spaß für Leute, die jetzt nicht dieses Leistengeschubse kennen oder ein bisschen mehr wollen oder wirklich nur das hier denen auch reicht, dann finde ich, ist es auch eine 7.
Verstanden. Jetzt nochmal die Frage, wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, ich möchte jetzt was Komplexeres als, was weiß ich, er hat schon mal Azul gespielt, würdest du den jetzt erst zu diesem Spiel führen oder zu Flügelschlag?
Ich eher zu Flügelschlag. Weil ich sagen würde, erstens finde ich, ja gut, ich finde das Thema schöner. Ne? Deswegen, und genau. Wenn ich es ihm ja auch erklären müsste, würde ich lieber Flügelschlag erklären als Flossenschlag.
Ja, und damit beende ich mein Plädoyer.
Mic drop.
Ne? Nee, aber das ist genau das, was ich meinte mit, ne, das wenn ein Spiel dann doch relativ nah an dem Original dran ist, nur leichter, und nicht allzu viel Neues macht, dann ist halt immer die Frage, warum.
Ja.
Spielen werde ich es trotzdem. Irgendwo.
Ja, soll man ja auch. Ich meine,
das auch spielen.
Es kommt ja auch von Stonemaier, deswegen will man es auch meistens spielen. Das ist bei mir zumindest so, weil ich weiß eigentlich, dass die immer recht gute Spiele rausbringt. So. Ist im Deutschen bei Feuerland, hatte ich jetzt vielleicht noch nicht gesagt, aber das ist ja eigentlich, glaube ich, fast jedem klar. Die uns hören. Aber trotzdem bei Feuerlandspieler erschienen. Ja, wie gesagt, es ist bei BGG mit einer 7,7 bewertet und Wingspan ist mit einer 8 bewertet. Bei Wormspan weiß ich gar nicht. Der hat auch eine 8. Die sind gleich wie Wingspan und Wormspan. Nur teilen sich einen Platz.
Die haben alle ihre Fan-Community.
Ja, natürlich haben die eine Fan-Community und es wird auch Leute geben, die das nicht so cool finden, was ich hier gesagt habe. Aber es ist halt so.
Ja, es passt ja auch. Es ist ja auch nur unsere bescheidene Meinung.
Das stimmt.
Und da gibt es auch genug andere Kollegen und Kolleginnen in anderen Podcasts und YouTube oder Instagram-Formaten oder Blogs, die das noch ganz anders sehen als wir. Und genau. Ja. Es ist nur ein weiterer Senf.
Genau. Yummy.
Sehr schön. Dann sind wir ja mit unserer gespielt durch.
Ja.
Da haben wir doch ein paar Kracher drin gehabt. Und eigentlich alles Neuheiten, ne? Also da war jetzt nicht alles drin.
Nee, es waren alles Neuheiten.
Alles Neuheiten.
Alles neu.
Also soll es sein nach dem Spiel, ne?
Ja,
dafür machen wir das ja auch.
Da ja, genau. Und ich glaube, da können wir noch einige aufnehmen. Ja. Also ich muss sagen, jetzt, es waren ja jetzt erstmal die guten. Also ich habe auch schon ein paar gespielt, wo ich dann sage so,
nach der Spiel noch nicht, ne?
Ja, okay, wir haben auch nur, ja, wir haben auch ganz, ganz wenig mitgenommen, verhältnismäßig.
Ja, das ein oder andere Spiel, wo ich dann sage, so, ja, hätte man es gebraucht. Aber it's for another day, wie man so schön sagt.
Genau. So, dann freuen wir uns auf die nächste Einladung in einem Dreivierteljahr.
Wir setzen ein Datum fix. Mhm. Ihr seid gern gesehene und gehörte Gäste.
Ja.
Dann machen wir erstmal, oder was würdest du noch sagen, Marcel?
Ich dachte, vielleicht kann man noch am Ende ein paar Sekunden von unseren Giggeln reinsetzen als Outtake. Das war wirklich herrlich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich weiß nicht, wie viel davon rausgeschnitten wird, aber ja. Wir hatten,
ich finde, das sollte drin bleiben.
Die zwei pubertierenden Jungs hier.
Drei. Zwei pubertierende Jungs und
dann auch ein pubertärer Junge. Ich bin auch ein pubertärer Junge.
Du hattest dann plötzlich so einen Elternblick, Basti.
Ja.
Das muss ich schon sagen.
Es war ein genervt Blick.
Richtig bestraft. So, boah, kann man aufhören?
Ich rede über Brettspiele.
Genau.
Wir haben das eher nicht gehört. Okay, lass mal das Thema. Nee, ich bedanke mich bei euch, Marcel. Es war wie immer ein Fest für die Ohren. Mhm. Hoffe, es hat euch gefallen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wünsche euch einen ganz tollen Tag, Abend, guten Start in die Woche, schönes Wochenende, wann auch immer ihr uns hört. Bleibt uns treu. Bis bald.
Ja, ich schließe mich an.
Genau.
Bis denn.
Tschüss.